Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Genregeschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Willkommen an Bord, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Folge 94 des Genregeschehen-Podcasts. Ich freue mich herzlich, Sie an Bord dieser Reise begrüßen zu dürfen und gleichzeitig auch meine Crew vorzustellen. Mit dabei, wie immer, André, der erste Offizier Hecker.
Weidmannsheil.
Ja, und Bootsmart Tino Hahn.
Hallo.
Hallo, und mein Name ist Daniel Schröckert, ich bin hier der Küchenjunge und ich versuche euch mal hier das heutige Bordprogramm vorzustellen.
Ei, ei, ihr Landratten. Kommt an Bord und schippert mit uns eine Runde im Infinity Pool, in dem sich geklont und gepaart wird, ehe wir mit Cate Blanchett in Tar eine Weile in klassischen Gewässern verharren und den Einfluss von Macht und Größenwahn beobachten. Und dann holen wir uns noch Schwerverbrecher und Supersoldaten an Deck und stechen, schießen und prügeln uns durch die südkoreanischen Blutfontänen von Project Wolf Hunting. Viel Spaß!
Richtiger Smoothie-Einstieg.
Ja. Wir hoffen, ihr habt ein wenig Vorfreude auf diesen kleinen Trip, den wir mit einem Bad in unserem Infinity Pool beginnen wollen, oder? Wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, solange das Wasser nicht zu kalt ist, komme ich mit.
Das klären wir gleich.
Oder der Infinity Pool zu seicht.
Oh. Oder der Badezusatz nicht salzig genug.
Da werden die ersten Zehen ins Wasser gestreckt, ja. Um zu fühlen, wie die Temperatur so ist hier allgemein. Gut, aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, erst einmal die Inhaltsangabe des neuen Films von Brandon Cronenberg mit Alexander Skarsgård, Mia Goth, Cleopatra Coleman und unserem deutschen Vertreter Thomas Kretschmann. Ja, also. Die Story lautet wie folgt. Während ihres Aufenthalts in einem abgelegenen Inselresort genießen James und M einen perfekten Urlaub mit unberührten Stränden, außergewöhnlichem Personal und Sonne satt. Doch unter der Führung der verführerischen und geheimnisvollen Gabi wagen sie sich außerhalb des Resorts und finden sich in einer Kultur voller Gewalt, Hedonismus und unsagbarem Horror wieder. Ja, ist jetzt natürlich ein bisschen sehr weit offen gelassen, oder? Ich meine, wir müssten ja eigentlich über ein gewisses Detail reden, beziehungsweise wir müssten eigentlich über den Storyverlauf reden, der hier halt jetzt nicht genannt wird. Aber ich hoffe, das können wir machen, oder?
Ja, ein Stück weit noch.
Naja, aber ich meine, das Thema des Films muss ja, also wenn wir das Thema des Films, sag ich mal, besprechen wollen, muss ja dieses inhaltliche Detail schon erzählt werden.
Ja, es ist jetzt auch nicht so.
Es ist ja auch kein Spoiler in dem Sinne.
Nee. Ja. Also ich meine, es ist halt einfach handlungs- und klausurrelevant.
Ja. Also dann einmal hinzugefügt, liebe Leute, es geht darum, dass ja M und wie heißt er? Oh, jetzt habe ich es gerade vorgelesen, weiß ich nicht mehr.
Was denn?
James.
Ach so, James.
James und M fahren mit Gabi und ihrem Mann, fahren sie halt außerhalb des Resorts. Dabei kommt es zu einem Unfall. Und das finden die Behörden raus. Und die Behörden machen ihnen jetzt halt ein Angebot. Nämlich, wir bringen sie um. Aber vorher erzeugen wir noch einen Doppelgänger von ihnen. Und damit wäre das Thema erledigt. Also sie können hier quasi mit den gleichen Erinnerungen rausspazieren, wie vorher auch.
Genau, also dazu sei gesagt, dieses Inselresort beziehungsweise diese Insel generell, die Regierung oder die militärische Struktur, die dort herrscht, ist halt unfassbar streng. Das heißt, für jeglichen kleinsten Verstoß eigentlich gegen das Gesetz steht immer die Todesstrafe auf dem Plan. Und man soll sich halt auch als Tourist dort in diesem Resort nicht eigentlich außerhalb dieser Mauern aufhalten. Das heißt, da verstoßen sie eigentlich schon mal gegen die Auflage. Und ja, dann kommt es halt zu einem Unfall und ja, sie melden das halt nicht. So, also von daher, das ist dann das große Verbrechen auch vor allem daran. Genau, und dass dieses Regime oder diese Militärstruktur greift da knallhart durch. Das ist halt vor allem das Ding. Also man kann sich da eigentlich kaum der Todesstrafe überhaupt entziehen auf dieser Insel.
Ja. Und sie werden auch mehrfach darauf hingewiesen, dass es schon eigentlich nicht so empfehlenswert ist, da rauszugehen.
Genau, ja. Ja. Sie ignorieren natürlich wieder alle Warnungen, ja.
Ja. Ja. In diesem auch für konstruierte Settings schon sehr konstruierten Setting. Aber man nimmt es halt einfach hin.
Darf ich fragen, was findest du da so besonders konstruiert?
Dass so ein Inselstaat mit 50.000 Einwohnern als einziger Klon perfektioniert haben soll, aber weltweit hat noch niemand irgendwas von irgendwas gehört. Naja, das erscheint mir schon sehr abstrus.
Weiß ich nicht, wissen wir ja nicht. Ne? Also das hält der Film ja so gesehen eigentlich nur fern von uns, aber geht nicht.
Ja, aber ich dachte nämlich auch, dass das irgendwie so der Clou wäre, darf man auch spoilern, wie der Film nicht endet? Weil ich dachte nämlich, dass sie dann auch die ganze Zeit Klone ihrer selbst wären und dass sie halt irgendwie mit Klonen da auch nur unterwegs wären. Also dass halt Klonen quasi das große Thema des Films wäre, aber das ist ja einfach nur Mittel zum Zweck, um eben das zu ermöglichen, was der Film eigentlich erzählen will. Ja, genau. Und das... Ja, es klingt so, als ist alles so Jammern auf hohem Niveau, aber ich fand halt alles, wo der Film so eine Möglichkeit aufmacht, irgendeine tiefere Kritik an irgendwas zu üben, beruht er sich halt einfach nur so auf den reinen Schockwert, ohne da drüber hinaus noch irgendwas Tiefergehendes machen zu wollen. Obwohl im Film schon einiges tiefer geht, aber halt die Sozialkritik oder irgendein Statement zu irgendwas wird da nicht wirklich abgegeben.
Ja, ich muss... Also das ist tatsächlich auch ein Eindruck, den ich so ein bisschen habe und das mag auch negativer klingen, als es tatsächlich ist, aber ich dachte halt auch so, der macht so viele Sachen auf im Verlauf der Geschichte, wo ich mich schon über eine Vertiefung irgendwie gefreut hätte, aber irgendwie scheint er gar nicht so dran interessiert zu sein. Also fangen wir mal an einfach, ganz einfach mit dem Thema, du kriegst gesagt, pass auf, du bist jetzt zum Tode verurteilt. Aber wir erstellen einen Klon. Den bringen wir um. So. Was macht das mit dir? Heilt dich das für den Rest deines Lebens, dass du sagst, ey, ich werde nie wieder ein Verbrechen begehen oder sonst irgendwie. Ich werde darauf achten, möglichst korrekt und anständig zu leben. Wenn du auch dann noch zusehen musst, wie eben dein Doppelgänger mit den gleichen Erinnerungen wie du, ja, sterben muss oder exekutiert wird, so, ja. Also ist das abschreckend genug oder ist es halt einfach dann ein Anreiz zu sagen, okay, dann baue ich halt die nächste Scheiße. Im Endeffekt komme ich ja dann doch noch mit heiler Haut davon. So, also ich fand das allein schon war ein spannendes Ding, so, ja.
Ja, eben, weil ja halt diese moralische Frage aufgemacht wird, wie man sich verhalten würde, wenn man halt eben keine moralische Verantwortung mehr hat, sondern immer, dass jemand anderem in die Schuhe schieben könnte. Und da natürlich muss man sich auch die Frage stellen, wie teuer ist denn ein Klon? Also es scheint ja nicht mal was zu kosten. Also es wird halt einfach gemacht, das ist so ein Service, den die Regierung, also es gibt Todesstrafe auf alles, aber als Servicedienstleistung können sie auch kostenlose Klons von denen herstellen. Deswegen meine ich ja, dass halt diese... Wie selbstverständlich sind denn Klone in dieser Welt? Das bleibt auch komplett offen.
Aber es ist nicht kostenlos. Die müssen ja ordentlich blechen.
Ja, ja, aber auch nicht. Also in meiner Fantasie kosten Klone mehr, wenn das ja, noch also keine Massentechnologie ist.
Es wirkt schon sehr, sehr verschwenderisch, sage ich mal. Und es ist nicht so, als ob ein Klon 10 Milliarden kosten, genau. Es ist schon so eher so eine...
Ja, ja, deswegen,
als ob du halt eine Dose Play-Doh ausschüttest und klebst dir halt ein neues Ich so ein bisschen. Also es wirkt schon sehr rudimentär, der ganze Prozess, ja.
Ja, 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 und klar, das ist alles eine Parabel, deswegen muss man da nicht so weit drauf rumreiten. Aber ich habe immer so ein bisschen Probleme, wenn Filme so Sachen als ganz selbstverständlich darstellen, aber andere Sachen, wo man denkt, Das finde ich jetzt selbstverständlich, ist dann sowas ganz, ganz abgefahrenes.
Wobei ich das aber mochte tatsächlich eben, dass er diesen Prozess gleichzeitig als selbstverständlich darstellt, weil du dann eben genau darauf nicht rumdenken musst. Also das ist einfach als...
Ja, aber dann hätte man ja auch von dieser Insel schon mal gehört. Also sie kommen dahin.
Ja, aber das meine ich ja. Der Film konstruiert diese ganze Insel, alles, was darauf passiert, ja schon wie so eine parallele Realität. Ja, so, sobald du da wegfliegst, ist alles wieder ganz anders so. Also von daher finde ich das so als abgeschlossener Kosmos, aus dem es sich auch nie rausbewegt. Ja, du erfährst ja auch nie, wie sieht es außerhalb da. Es befindet sich ja alles nur auf dieser Insel. Und das ist dieser geschlossene Kosmos, diese Regeln sind halt so da, wie der Film das erzählt. Das ist halt einfach diese, wir befinden uns vielleicht jetzt nicht in der heutigen Realität natürlich. Und von daher fand ich das okay, weil, wie Daniel vorhin schon gesagt hat, sind das alles nur ja so Stellschrauben, um dann eben das zu ermöglichen, was der Film ja ausspielen will. Und deswegen fand ich halt, dass er da jetzt auch nicht zu viel Zeit verschwendet, um darauf jetzt auch noch einzugehen, ganz gut, weil ich meine, Cronenberg ist ja jetzt kein...
Oh, dass da keine Zeit verschwendet wird.
Nein, ich meine darauf, er muss jetzt nicht eine halbe Stunde erklären, wie Klonen funktioniert technisch oder sowas, oder warum das jetzt geht, weil... Ich meine, Cronenberg will jetzt hier auch, ist jetzt kein Regisseur, der jetzt dir jetzt irgendwie so ein technisches Setup aufziehen will, sondern der hat ja dahinter eine andere Vision, sag ich mal.
Ja, ja, aber ich meine ja, dieses Worldbuilding fehlt ja komplett.
Ja, das Worldbuilding ist halt einfach gesetzt. Also er erklärt es aber nicht in kleinen Schritten, in Details. Und das finde ich halt in Bezug auf dieses Klon, dass es einfach da ist. Also die erklären das ja, also beziehungsweise so hingestellt, machen die das schon seit 10 Jahren oder 20 Jahren einfach jeden Tag. Ja,
aber was
jeden
auch Tag diese so, Entscheidung dafür
einfach
war.
So also ist, finde ich aber okay. Ja. Also ich möchte davon auch nicht mehr sehen tatsächlich. Weil es entmystifiziert ja auch schon wieder viel und dann fällt halt genug wieder anderer Kram weg, der spannender ist, als mir zu zeigen, warum seit 20 Jahren Klonen existieren.
Ja, aber es soll ja so ein bisschen diese moralische Verderbtheit von allen zeigen und dann nicht zu zeigen, was eine Regierung dazu bewegt, genau das zu ermöglichen. Das finde ich halt ein bisschen schade, weil es wieder diese gesamtheitliche oder gesellschaftliche Verantwortung wieder so auf die individuelle Verantwortung runterbricht. Und das mag ich immer nicht, wenn so Staaten sich zu was entscheiden und dann ist aber eine individuelle Verantwortung wieder. Also dieser Mythos, der da irgendwie transportiert wird, dass jedes Individuum für sich selbst zu entscheiden hat, wie es sich verhält in einem Environment, was der Staat dir ja vorgibt.
Ich bin nicht so ganz sicher, ob ich das verstanden habe.
Doch, habe ich verstanden. Ich verstehe, was du meinst, aber auch hier halt, das ist halt nicht der Punkt von Cronenberg. Also er will ja nicht.
Das wäre der für mich spannendere Punkt.
Verstehe ich komplett. Und das ist ja das Ding. Sobald du in diese Richtung gehst, glaube ich, wird der Film schon wieder zu greifbar. Und er will ja trotzdem halt diesen surrealen, eher so Selbstreflexions-Fragesteller machen, als jetzt einen, er will ja keinen Politthriller machen. Und ich verstehe schon, dass es für dich eine spannendere Frage wäre. Ich hätte es halt ungeil gefunden, wenn er da mir zu viel Bodenständiges erklärt, weil es geht ja dann eher in die andere Richtung. Und das mochte ich dann halt schon lieber. Aber ich verstehe deinen Punkt komplett, klar. Eigentlich musst du hinterfragen, so, wie kann es dazu überhaupt kommen? Wieso kriegt das von außen keiner mit? Und so weiter und so fort. Wie ist es etabliert worden? Klar, die Fragestellung verstehe ich schon.
Aber ich möchte kurz mal ein paar Sachen hinzufügen. Also, ich bin auch bei André. Ich mag, dass das ein bisschen mehr offen gelassen wird. Denn bei, sind wir ehrlich, bei Prozessor wurde die Technik auch nicht großartig erklärt, die sie da haben. Ja, das wurde auch einfach...
Ja, aber warum sie die Technik haben, wurde ja erklärt.
Ja, ja.
Wie sie funktioniert, ist ja egal, aber warum diese Technik gebraucht wird, ist ja integraler Bestandteil des Films.
Und Thomas Kretschmann sagt, es ist Teil des Tourismusabkommens. Das sagt er beim ersten Vorfall, sagt er denen.
Stimmt,
das,
beim Verhör beim ersten, ja.
Also wirkt jetzt ein bisschen wie so Nitpicking, aber dass man das vorher nicht kennt, ich weiß nicht. Ja. Also wäre halt so, wie wenn ich nach Las Vegas komme, auf einmal so denke, hier sind ja überall Casinos.
Und da möchte ich auch entgegnen, ich verstehe deinen Punkt, Tino. Ich will das gar nicht kleinreden, nur ich will auch nicht irgendwie dann verhehlen, dass der Film schon hier und da, zumindest mir, dann doch, glaube ich, das gegeben hat, was dir so ein bisschen da gefehlt hat. Nämlich, indem sie halt ständig sagen, wer geht denn hier nach Latoka? Also kein Mensch kommt nach Latoka. Wie seid ihr hier drauf gekommen, irgendwie Urlaub zu machen und so weiter? Wir wissen alle, das ist streng draußen und kacke und was weiß ich. Und ich meine, das ist nicht so weit von der Realität entfernt. Es gibt genug Urlaubsressorts, wo sie dir sagen, geh einfach nicht raus. So, sondern bleib hier, weil es ist hier
Ägypten
sicherer.
Ägypten zum Beispiel.
Tropical
Islands.
Ja, und ich finde, dadurch, dass der Staat von vornherein so als richtig abgeschottet, als überhaupt eigentlich kein richtiges Tourismusziel irgendwie eingeführt wird, fand ich dann diese, sag ich mal, plötzlich aufgebrachten Mechanismen und Strukturen, die dann erzählt werden, auch dann gerade in Form, und hier nochmal dicken, fetten Respekt an Thomas Kretschmann, gerade in Form von Thomas Kretschmann, so richtig schön aus dem Nichts heraus, angsteinflößend, aber doch mit einer gewissen Seriosität, mit einer gewissen Gravitas. Ich fand, der hat das halt richtig gut und überzeugend und halt ausreichend erklärt, um zu sagen, ah ja, okay, wir haben hier einen Staat, da will eigentlich keiner wirklich hin, aber wer halt hingeht, der nimmt gewisse Risiken in den Kauf. Und obwohl man sie vielleicht gar nicht so richtig kennt, obwohl man die Traditionen und die Kultur und sowas alles gar nicht so richtig kennt, aber man weiß, es gibt schöne Strände da. Und ich glaube, das ist ja auch der Punkt, auf den dieser Film ja dann auch noch hinausläuft. Und da bin ich dann wieder so ein bisschen konträr André. Ja, die Frage, ne, was ist Identität und wie definiert man sich selbst und wie unterwirft man sich selbst und welchen Reizen gibt man sich hin und so weiter und so fort. Die ja ist nur in gewissen Bestandteil des Films Thema. Und dann geht's über in das, was Tino halt schon gesagt hat, dass dann plötzlich irgendwie es darum geht, auf wessen Rücken das eigentlich alles ausgetragen wird. Weil dann haben wir hier die verschwenderischen, luxuriösen, rücksichtslosen und moralfreien, reichen, weißen Menschen, die hier eigentlich einen sehr krassen Urlaub genießen, so.
Ja, und so, ja, zu Kosten der Einwohner von
Wildhofen. Genau, auf Kosten, das ausnutzen, das System, ja.
Ja, das ist ja so, wie wenn ich bei Kino Plus zu Gast bin und während dem Zeitraum darf ich beliebig viele Leute in Hamburg totschlagen. Und die Einwohner von Hamburg sagen sich, geil, wir sind in einer richtig geile Tourismus-Location, juhu. Also, dass da auch kein dass das quasi so komplett ohne Konsequenzen auch bleibt. Also, ich verstehe schon, was Cronenberg da machen will, aber ich finde es schwierig, da so mein Mind around zu rappen, dass das alles so konsequenzlos einfach bleibt. Und hätte mir 2021 jemand erzählt, dass so der größte Trend im Genre-Kino in 2023 sein wird, dass reiche Idioten auf einer Insel zusammenkommen, hätte ich auch gedacht, das glaube ich nicht. Aber jetzt hat man so Menu, Triangle of Sadness, White Lotus, Infinity Pool. Also schon komplett unterschiedlich alles, aber so das Grundthema ist gleich. Also ich finde krass, wie sich da so ein Metathema irgendwie rauskristallisiert.
Ja, das weiße, reiche Menschen können sich alles erlauben, Ding, gerade halt so quasi im Ausland und nehmen sich dann die Gegebenheiten als Benefit. Das fand ich jetzt auch sicherlich den stärksten Approach des Films, weil der war halt natürlich all over the place und ist das Ersichtlichste von allem.
Ticket ins Paradies hast du vergessen.
Ticket ins Paradies, ja.
Ja, ja.
Auch ein sehr guter Horrorfilm, ja.
Ja, eigentlich das Schlimmste.
So, war natürlich halt auch, das war ja sehr offensichtlich natürlich, ne? Spannend fand ich halt wirklich dann den Moment so, ab wann dann die erste quasi Exekution auch eben von James' Charakter passiert, natürlich eher dieses, was passiert mit dem Individuum dann, ne? Wenn du quasi deinen eigenen Tod vor dir siehst, wie reagierst du? Und ich meine, die Reaktion, die erste, ist ja auch dann spannend, wo ja dann auch viel, habe ich jetzt so mitbekommen, diskutiert wurde, was ich wiederum nicht verstehe, deswegen auch direkt mal Frage an euch dann, wie ihr das seht. Viele, die den Film jetzt gesehen haben, haben wohl sich länger im Film gefragt, Oder haben angenommen, dass eine Frage des Films ist von Cronenberg an die Zuschauer, ob denn James, welcher James wird denn dann getötet? Ne?
Ja.
Also ist er wirklich noch er? Ist er ein Klon? Diese Frage wird ja sogar dann im Film einmal diskutiert in dieser reichen Runde. Für mich hat sich die Frage relativ, also wirklich in Sekundenbruchteilen eigentlich schon wieder erübrigt, denn es wird recht klar gezeigt, was die Auflösung ist. Also für mich war das über eine Laufzeit des Films gar kein Thema. Also ich weiß nicht, was für Leute da den Film gelesen haben. Das war für mich keine Frage.
Für mich auch nicht. Also ich hatte nur irgendwie gedacht, dass vielleicht von Anfang an alle Klone sind und dass das dann irgendwie noch so ein Twist am Ende wird. Aber dass dann die Frage innerhalb des Films ist, wessen Klon das jetzt eigentlich, das hat sich mir auch nicht gestellt.
Also die hat sich mir schon hier und da gestellt, aber sie wurde dann ja auch irgendwie relativ schnell, auch wie so andere Themen halt im Film fallen gelassen, um halt wieder das nächste Thema aufzumachen. So. Also ich habe sie mir gestellt, aber je weiter der Film voranschreitet, umso unwichtiger erschien sie mir letztendlich.
Bis sie dann eben kurz vor Schluss auch nochmal ganz klar aufgelöst wird, ja auch. Ja, fand ich halt spannend, dass viele das daran gelesen haben, die dann sich dann vielleicht darauf versteift haben, auf diesen Moment. Aber der Film hat eigentlich eine ganz andere oder mehrere andere Themen, die er dann auch aufmacht. Halt, das fand ich irgendwie ganz spannend.
Ich würde sagen, andere Regisseure hätten daraus einen ganzen Film gestrickt. die Frage, und wer...
Es gibt andere Filme, die da, also es gibt die genau diese Story eigentlich ja auf erzählen, ja. Von daher, das fand ich halt irgendwie schon ganz, ganz, ganz spannend. Wobei ich aber eben auch diese Perversion dahinter, dass dann auch bei diesen Exekutionen natürlich auch irgendwie dann in dem Sinne Zuschauer dabei sind. Also klar, da waren es ja auch dann Geschädigte quasi. Also es ist ja auch im Grunde wie so eine elektrische Stuhl-Schauraum so dann quasi ist. Aber natürlich auch deutlich, deutlich brutaler durchaus. Aber ja, diese zur Schaustellung auch von offener Gewalt, dieses Ausleben dann auch, weil es ist ja nur ein Klon, aber gleichzeitig halt dieses, da sind halt dann irgendwie Betroffene im Raum, aber die eigentliche Person, die das Verbrechen begangen hat, die auch mit zuschauen muss, ist auch im Raum. Also auch dieses, ist es dann die Genugtuung, einen Klon zu töten, obwohl vielleicht die eigentliche Person, die halt ja der Schuldige ist, hinter dir mit im Raum sitzt, ne? Ja, fand ich auch so absurd, das fand ich auch wie ganz cool.
Ja, bei mir würde das halt keinen Kick geben. Also ich weiß ja, dass der wirkliche Verursacher halt gar nicht tot ist.
Also, genau, also wo also ist das die Befriedigung? Reicht die dir dann auch, ne? Also wenn es schon die Todesstrafe sein muss, ja. Ist das dann die Genugtuung so, obwohl die Person quasi, die eigentlich verantwortlich ist, quasi hinter dir sitzt und vielleicht noch sich einen
ablacht. Ist ein bisschen so, als ob die beiden von Worldwide Wohnzimmer sich über Schröckert lustig machen und er darf den einen tothauen, der gar keinen Gag gemacht hat. Und dann sagt man so, ja, okay, jetzt ist ja die Genugtuung da. Also, ja, aber es ist ja, also ob es ein Klon ist oder ein Zwilling, ich hab schon mal jetzt...
Muss an die Wolters, ja.
Nein, aber also quasi ist es ja, ob es ein Klon ist oder ein Zwilling, ist ja auch eigentlich unerheblich. Es trifft ja trotzdem nicht die Person, die das initial ausgelöst hat. Also wo soll die Genugtuung sein? Also so funktioniert Rache ja auch gar nicht und Gerechtigkeit ja noch weniger. Also es versucht ja, also auch da wird ja irgendwie so ein grundlegendes menschliches Prinzip komplett ausgehebelt, damit der Film erzählen kann, was er erzählen will. Aber ab dem Zeitpunkt handeln alle ja noch absurder eigentlich.
Ja, weil
die Genugtuung halt einfach nicht existiert. Also das ganze Grundprinzip basiert auf meiner Wahrnehmung auf einer völligen Fehlannahme, nämlich dass dieses Töten von einem Klon irgendeine Art von Befriedigung oder Genugtuung oder gar Gerechtigkeit bringt.
Aber Reue oder nicht? Also ich mein's.
Ja, aber also, es geht doch eher, also, oder beziehungsweise auch das könnte man noch so hindrehen, dass der Film halt auch wieder sich auf die Seite der reichen Weißen stellt, dass es nur darum geht, was der Täter empfindet durch seine Tat und was mit den Hinterbliebenen und dem Opfer passiert, ist scheißegal, was ja in Filmen oft so der Fall ist, dass es mehr um den Täter geht. Aber in einem System, was dadurch irgendwie eine Art von Rechtsstaat für sich etablieren will, müsste es ja auch darum gehen, was mit den Opfern passiert. Also sie erhalten ja weder eine Kompensation noch eine Genugtuung, noch erhalten sie irgendwie eine Art von Rache.
Doch.
Sondern es wird halt einfach ein Klon getötet. Und sie wissen ja sogar, dass es ein Klon ist, wenn wenigstens so getan würde.
Okay, aber jetzt muss ich einen kleinen Spoiler mal, glaube ich, ablassen. Ja. Aber sie lassen doch einen der Familienangehörigen den Klon töten. Also die kriegen
ja, aber
also die kriegen doch ihre Rache. Also die Geschädigten bekommen doch ihre Rache. Ob sie wissen, dass das ein Klon ist oder nicht, ja, weiß ich nicht. Aber sie können sich zumindest an einem Verursacher des Ganzen können sie sich rächen.
Das ist ja
kein Verursacher.
Genau das, was ich meine halt. Ne? Ja. Trotzdem sitzt ja.
Ja, ja.
Das ist der andere Part direkt dahinter auf der Bank.
Also ist ja ein Biss, ja, also.
Ja, aber ich glaube, das ist Latoka dann letztendlich scheißegal, weil Latoka hat zum einen Geld verdient, hat zum anderen den Tätern die Möglichkeit gegeben, eine Form von Reue oder Bereuen oder was weiß ich und Schuld und sowas zu entwickeln, zu zeigen. Ja, oder halt abzukotzen oder keine Ahnung was. Ja. Und dann halt noch kassiert so, also.
Ja, aber das ist doch für die Opfer keine Genugtuung. Ich mach noch mal ein Beispiel. Wenn jetzt Arnold Schwarzenegger aus Versehen dich überfährt und dann wird Silke gesagt, ja, du darfst jetzt Danny DeVito zusammenschlagen, weil das ja sein Zwillingsbruder ist.
Ist das nicht das Gleiche?
In Twins.
Ist das nicht das Gleiche?
Aber wieso ist das nicht das Gleiche? Also es trifft doch trotzdem nicht die Person, die es war, sondern Arnold Schwarzenegger steht daneben und denkt sich so, oh, jetzt wo ich das so sehe, wie traurig das Silke ist und wie sie Danny DeVito zusammenschlägt, da finde ich jetzt Reue.
Ja, Arnold Schwarzenegger steht daneben, ja? Aber nicht eine Kopie von Arnold Schwarzenegger, also nicht der identische Mensch. Darum geht, also ich finde, das ist das eigentliche Ding, weil das ist ja der Kernpunkt. Du bringst ja trotzdem den um, der es verursacht hat, weil es ist der, wie sie sagen, der gleiche Mensch. Er hat die gleichen Erinnerungen.
Ja, aber vom Kopf her doch nicht. Also du erzählst das den Leuten vielleicht, aber vom Kopf her denkst du doch trotzdem genau diese Person war das, weil sonst müsste man diese ganze Klondiskussion ja gar nicht führen, wenn es nicht das Original geben würde. Also wenn kein Original von irgendeinem Menschen überhaupt jemals existieren würde, dann muss diese Klondiskussion gar nicht stattfinden, wenn alles gleichwertig ist. Dann ist es ja auch, dann könnte Stellan, also dann wäre es irgendwie cooler zu sagen, dass Stellan Skarsgård, also das Original, sich erschießen muss und sich selbst töten, damit, und der Klon lebt einfach weiter. Und hat das gesehen, das war das, wenn ein Verbrechen passiert, musst du dich erschießen, sodass der Klon dadurch gleichzeitig noch eine Lektion lernt. Aber so ist ja keine Reue da, wenn, weil irgendwie wird die Person ja dann doch wertiger gemacht, weil für sie kommt der Tod gar nicht in Frage, sondern nur von dem Klon. Also ich verstehe dieses Gleichwertigkeitsargument nicht, weil das ist ja de facto nicht gegeben.
Aber wenn sie jetzt den Opfern sagen, das ist das Original, das wissen wir ja nicht.
Aber wird das den Opfern gesagt, dass das das Original
ist? Weiß ich nicht, das sagt der Film nicht. Aber vielleicht sagt es der Film. Aber wird es den Tätern gesagt, dass sie das Original sind? Nein.
Also, kommen wir mal zum Gore.
Und alle Zuhörer gerade so, ja endlich.
Ja endlich,
danke.
Ja.
Das ist alles, was ich wissen will.
Ja, eben.
Ja, ordentlich, ne? Also.
Oh mein Gott. Ja, also ich finde es aber auch schön, dass wir jetzt eine halbe Stunde über eine Szene im Film reden. Finde ich auch gut, ja.
Ja, also ich muss sagen, inszenatorisch, ich fand den so ein bisschen britisch so verblasst, wenn ihr versteht, was ich meine. So von den Farben her, das wirkt alles nicht unbedingt tropisch, farbkräftig, einladend, warm, sondern es wirkt alles eher schon ein bisschen kalt, obwohl es halt auch in eine warme Region spielen soll. Ja, es gibt wieder diese surrealen Spielereien, die ja, glaube ich, von dem gleichen Kameramann wie bei Possessor gemacht
haben. Ja, das wusste ich ihn wieder.
Ja.
Ja, unser guter Freund.
Und dem gelingen natürlich, wie schon bei Possessor, diese Sequenzen, wo man nicht sicher ist, ob man das wirklich gerade gesehen hat, was man gerade gesehen hat. Ja. Das allerdings muss man hinzufügen, ich weiß nicht, wie das hier in Deutschland mit den regulären Kinovorführungen sein soll. Sie haben uns bei der Pressevorführung gesagt, dass wir noch in den Genuss der ungeschnittenen Fassung kommen oder beziehungsweise der, wie sagt man dann in Amerika, der unrated Fassung.
Mhm.
Ja. Die Fassung, die dann jetzt wahrscheinlich im Kino landet, ist trotzdem genauso lang wie diese unrated Fassung, aber gewisse Bilder wurden halt einfach ersetzt. Das kann ich sagen, weil ich inzwischen beide Fassungen gesehen habe und ich weiß auf jeden Fall, die Szenen, die sich vor allem um Geschlechtsteile von Menschen drehen, die man sonst nicht so sehr in Nahaufnahmen zu sehen bekommt, die sind auf jeden Fall entfernt worden, aber es gibt auch hier und da vielleicht ein oder zwei Frames an Gewalt, die auch nochmal ausgetauscht worden sind.
Also was auf jeden Fall Fakt ist, dass die Laufzeiten gleich sind. Also es wird mit Alternativmaterial gearbeitet. Es ist nichts rausgeschnitten, es sind einfach andere Kameraeinstellungen, ja.
Ja, und das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich muss sagen, ich war hier und da überrascht, dass er das macht, weil mir war klar, das wird er halt never ever für einen Kinostart in diversen Ländern durchkriegen. Aber wenn es seine, sag ich mal, Vision ist und wenn er das so kompromisslos durchziehen will, go for it. Und ja, der Film hat wieder ein paar Szenen, wo ich gedacht habe, hui, das sieht schon wieder erstaunlich gut aus. Der Schmerz oder der Ekel wird echt gut transportiert. Und auch die Intensität, mit der Gewalt ausgeübt wird, ist auch wieder entweder beängstigend eiskalt oder halt wirklich roh und erschreckend brutal so. Und trotzdem hat mir dieser einen Moment gefehlt oder ja, von dem es im Possessor gleich zwei gab, wo ich wirklich geschockt war, wo ich gedacht habe, das macht er, krass. So, das hat mir irgendwie gefehlt. Selbst die eine Szene, in der es, sag ich mal, auch wieder so ein bisschen surrealer wird und wie soll man sagen, eher im metaphorischen Sinne so eine Art Nuss knackt, da war ich weniger geschockt, als ich es für möglich gehalten habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Es war halt alles nicht so. Bei Possessor hat er irgendwie so eine andere Härte und Kälte noch gehabt. Da kam die Gewalt immer so immer so reingeplatzt, weil du wusstest schon, wie der Aufbau grob ist, aber es hat sich dann trotzdem irgendwie so unvorbereitet getroffen. Mhm. Fand ich, bei Infinity Pool war sie ein bisschen erwartbarer.
Ja, gut.
Weil du natürlich jetzt, klar, also wenn du Precise auch gesehen hast, dann hast du jetzt auch so ein bisschen seine Artist Directing auch drin, also ne, mal Antiviral ist mal rausgenommen, aber dann weißt du ungefähr auch, wie er das aufbaut. Aber die, also hat aber das Gefühl, die Gewalt, mal abgesetzt vielleicht von eben den Exekutionsszenen so, war auch dann ein bisschen untergeordnet, sondern es ging hier mehr auch vor allem um dieses Surreale. Ich meine, hier wird ja auch viel mit Drogen gespielt, ja, LSD-Trips und Co., diese ganzen dann auch optischen Spielereien, gerade diese ja ausufernde Orgien-Szene, kann man sagen. Ihm geht's halt jetzt nicht primär um die rein physikalische Gewalt, glaube ich. Und ja, wenn sie da war, wie gesagt, die Effekte sind trotzdem super und auch wirklich, es gibt auch harte Momente, aber wie gesagt, da nicht so diese kalte Härte vom Prozessor erwarten, es geht schon eher in eine andere Richtung. Fand ich jetzt aber auch nicht, also nicht schlimm, also mir hat es nicht hier wie an Gewalt gefehlt, sondern der Ansatz ist ja doch ein anderer. Es geht ja auch mehr um diese, zum einen auch psychische Gewalt, die vor allem durch diese Gruppendynamik ausgetragen wird. Es geht ja auch so ein bisschen um dieses, ja, der Masse mitlaufen, sich diese Unterwerfung fast schon durch diese von James, die halt durch Gabi, mir Gott, vorangetrieben wird. Und eher dieses, also was mich am meisten im Film beeindruckt hat und was ich dann auch am zermürbendsten fand, ist eigentlich, und da finde ich halt auch die Besetzung von Skarsgård so geil, der Typ ist halt ja einfach irgendwie 2 Meter groß, voll der Hühne und so, ne, kennt man ja, ich meine, guck dir Northman an, er ist einfach ein absolutes Tier, wenn er will. Und durch seine Präsenz, die körperliche Präsenz, fand ich stark, wie er aber als Figur dann in diesem Film immer weiter gebrochen wird. Also er ist einfach ein physikalisch auffälliger Mann, der aber nachher irgendwie so am Ende ist, dass er wirkt wie so ein 1 Zentimeter klein mit Hut, ja, also diesen Leidensweg dann eben quasi, der ihn da so bricht, physikalisch und mental. Das fand ich beeindruckend, weil dann hast du da diesen gestandenen Mann, der halt irgendwie am Ende ist, heult, am Boden kraucht. Und dieser Kontrast, den fand ich echt ziemlich cool. Und das war dann auch eher das Beeindruckendere als irgendwie eine rein physikalische Gewalt für mich. Das fand ich, hat der Film ganz gut gemacht. Aber ja, wie gesagt, sonst geht's mehr an dieses Psychedelische rein, was ja Possessor auch in manchen Szenen hatten, aber finde ich, hier war ihm darauf, finde ich, noch mehr, hat er noch mehr darauf geachtet und mehr Wert darauf gelegt, fand ich hier bei Infinity Pool.
Ja. Ich fand halt auch, dass man bei Infinity Pool eher so beobachtet und nicht wirklich dabei ist, weil halt auch alle Charaktere, also ich finde schon, dass man so viele Parallelen zu White Lotus findet, aber da sind die Figuren halt alle so different shades of Scheiße und bei Infinity Pool sind halt alle gleich Scheiße. Also es ist irgendwie auch nicht abwechslungsreich, wie sehr die Charaktere oder wie sehr ihre Motivation voneinander abweichen. Was jetzt irgendwie schlimm klingt, aber ich fand es eigentlich auch interessant, dass alle relativ primitiv oder stumpf da denken und gar nicht so komplexe oder kompliziertere Gedankengänge bei dem haben, was sie da machen, sondern es einfach relativ straight durchgezogen wird, während die Inszenierung ja alles andere als straight ist. Also diese Dissonanz fand ich recht spannend zu beobachten, aber ich war emotional halt nicht drin. Also es war halt einfach so ein Zugucken.
Ja, ich muss auch sagen, so wie bei Possessor war ich irgendwann echt wirklich körperlich angegriffen so, oder da wurde ich geschockt so, weil das fand ich halt schon, das waren fiese Szenen, die mich irgendwie alle erwischt haben. Und hier muss ich auch sagen, blieb ich ein wenig distanziert, weil sich mein Mitleid dann doch mit sehr vielen Figuren in Grenzen hält. Aber ich müsste vielleicht eine kleine Spoiler-Diskussion aufmachen, wenn das euch recht ist.
Ja, klar.
Ja? Ja. Dann ab hier mal ein kleiner Spoiler. Denn ich habe mich am Ende gefragt, Herr Skarsgård geht ja so gesehen nicht unbedingt allzu gebrochen daraus, oder will mir der Film halt sagen, dass er nicht allzu gebrochen daraus geht, weil er hat am Ende ja zum ersten Mal Eigeninitiative übernommen. Er entscheidet sich ja komplett gegen alles. Das ist zwar jetzt vielleicht nicht das ultimative Happy End, was man da halt, sag ich mal, zu sehen bekommt, aber diese gesamte Erniedrigung und dieses gesamte Zuschaustellen seiner eigentlich doch relativ schwachen Persönlichkeit, weil er ist ja immer schon abhängig gewesen von entweder seiner Frau M oder eben halt jetzt abhängig von dieser Clique, die ihn da so begeistert aufnimmt, aber ihn am Ende auch nur ausnutzt und halt mit seiner, sag ich mal, schwachen, mit seinen Minderwertigkeitsgefühlen, sag ich mal, spielt als erfolgloser Autor.
Ja.
Mhm.
Ist er jetzt doch am Ende jemand, der halt, naja, seine erste oder beziehungsweise nach Ewigkeiten seine eigene freie Entscheidung getroffen hat und irgendwie ja schon einen gewissen, wie soll man sagen, einen gewissen Charakter jetzt plötzlich an den Tag gelegt hat. Und wir sehen dann ja noch diese Szene im Bus, wo die sich plötzlich alle ganz normal über ihren Alltag unterhalten, welcher Babysitter noch geholt werden muss und wie die
Wand noch geschrieben ist. Für Termin, wenn wir nächste Woche haben.
Genau. Ja, genau. Und ich habe mich halt gefragt, okay, waren die vorher alle genauso und haben dann halt eben dieses Selbstbewusstsein eben genau durch diese Urlaube erlangt? Oder sind das wirklich Leute, denen das halt wirklich scheißegal ist? Ja, und macht das jetzt Skarsgård zu jemanden, der genauso ist, der halt irgendwann halt auch sagt, ey, I don't care, ich habe alles gesehen, was ich sehen muss und der Rest perlt nur noch an mir ab? Oder ist er jetzt da der Zweifelnde, der sich fragt, ey, scheiße, was hab ich denn hier gemacht? Also verdiene ich überhaupt noch irgendwie weiterzumachen oder sonst irgendwas?
Also für mich war es Ende halt vor allem, dann auch vor allem mit dem letzten Bild, ne, wo er dann da im Regen sitzt. Für mich war es halt im Grunde, dass er halt natürlich eingesehen hat, so für sich. Also für mich war das im Bus so dieses Signal, guck mal, die gehen jetzt hier raus und die haben ihre Leben. Die haben schon ihre Schedules, die wissen genau, was jetzt ansteht. Ja, die haben ihre Termine, die sind irgendwie erfolgreich, whatever. Die haben ihre Partner und Partnerinnen, die haben was da draußen. Und er sieht halt in dem Moment noch mal verstärkt, so, das ist der letzte Schritt, bevor es ja auch dann zurück in die Realität geht, die wir ja, wie gesagt, nie sehen, außer in diesem kurzen Ausschnitt dieses Bus- und Gesprächs. Er sieht im Moment ja auch ein, er hat da draußen halt nichts. Er ist nicht erfolgreich, er ist kein erfolgreicher Autor, er hat keinen fetten Job. Das mit seiner Frau war ja auch, also hat ja auch eher das Gefühl der Fassade gehabt, so ein bisschen. Und er hat da draußen einfach nichts, was ihn jetzt erwartet, wie scheinbar die Person vor ihm. Und deswegen entscheidet er sich halt, da zu bleiben, quasi. Also das, was ihm auf der Insel passiert, ist das Beste in seinem Leben, quasi. So absurd, ja, also, und wahnsinnig es war. Ja. Aber das war das erste Mal in seinem Leben, dass irgendwas passiert ist, was scheinbar außergewöhnlich war, was ihn irgendwie zum Leben, am Leben erhalten hat, was ihn fasziniert hat, was ihn beeindruckt hat, was ihm den Lebenswert gegeben hat, so traurig es klingt. Und deswegen sagt er halt, ey, da draußen in der Realität wartet nichts auf mich. Dann kann ich auch in diesem Anführungszeichen Paradies bleiben.
Fast dasselbe Ende wie bei Hurt Locker auch, wo er dann am Ende vor diesem Regal mit den ganzen Frühstücksflocken steht und sich so denkt, Alter, das überfordert mich komplett, ich gehe lieber wieder in den Krieg, da weiß ich, was ich habe.
Ich gebe Bandmann schärfen, ja.
Ja gut, aber der hat dann halt eine Aufgabe gehabt, ne, die halt, wo er sagt, darin bin ich gut, die kann ich bewältigen.
Vielleicht fühlt er sich auch nur lebendig, wenn er Menschen tötet. Also auch dieses, dass man halt quasi so stumpf seinen Alltag lebt, da apathisch einfach nur denkt, okay, ich muss Autor werden und eine Beziehung führen, die glücklich ist, aber das verblasst ja vielleicht alles dagegen, wenn man einmal Menschen getötet hat. Und auch merkt, dass man davon mit wegkommt, weil er ist ja komplett verantwortungsfrei dann einfach. Also er ist quasi King of the Jungle am Ende, ohne für irgendwas Verantwortung übernehmen zu müssen, weil er das quasi outsourcen kann.
Und ja, da jetzt nochmal, wenn ich im Spoilerbereich sind, und genau das ist ja der Punkt eben in der Szene, wo er zum ersten Mal sein erster Klon getötet wird, wo der Klon ja mit seinen, die gleichen Gedanken wie er hat, um Hilfe schreit, um Gnade fleht, ne, komplett emotional zusammenbricht. Und der echte James sitzt halt auf der Bank, guckt zu. Und was macht er? Er lächelt, ne? Und danach fragt er auch M sofort so, sag mal, was ist denn mit dir los, ne? Deine Reaktion so, konnte sich ja gar nicht fassen, quasi. Und ich glaube, das ist schon der Moment, wo das genau das angedeutet wird. Er findet das halt geil. So, ja. Und das ist es halt. Er will diese stumpfe Frau, Haus, Kind, Buchschreiben, Scheiße gar nicht. Er will dieses extravagante
Oder halt wieder, dass der Mann zum Wilden zurück.
Er will dieses destruktive Leben, er findet das geil, was er da macht. Genau, das ist halt der Punkt, ja.
Ja, weil es halt einfach so ein Survival of the Fittest, aber du bist halt einfach nur so fittest, weil du halt als erstes da warst. Also er ist ja gar nicht so fittest, alle anderen sind ihm ja eigentlich auch überlegen, aber er ist halt auch da gewesen.
Aber er hat ja jetzt Zeit bis zur nächsten Touristensaison, um noch ein bisschen zu trainieren, so kann ein paar Leute abstechen.
Das naja, heißt, und das wäre halt spannend gewesen, weil ich sag's lieber vorweg, ich bin kein Serienmörder, deswegen kann ich auch nur mutmaßen, aber dass so der erste Kill halt noch der krasseste Thrill ist, dann denkt man wahrscheinlich so, ich habe jemanden umgebracht, scheiße, 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 dann macht man's nochmal und nochmal und irgendwann wird auch ja das zur Routine und das wäre halt spannend zu sehen, wie er nach 15 Morden drauf ist, weil irgendwann wird das ja auch langweilig. Also was kommt danach.
Ja, ich finde aber, das siehst du ja anhand schon ein bisschen dieser Gruppe. Die sind ja schon so abgewichst. Und
das
die,
meine ich. Ne,
diese,
die Gruppe ist das danach.
Für die ist das Spiel nur neue Leute reinholen. Und genau das wird ihm dann auch passieren. Ja, er wird dann auch zum Anheizer. Er ist dann der Nächste, der die Leute aus dem Ressort rausholt und auch so Scheiße zwingt.
Ja, okay. Ja.
Also ich glaube, er gliedert sich dann lieber in diesen Prozess ein, um dann, ja. Aber ich glaube, das sieht man anhand der Gruppe. So, die sind ja alle komplett abgewichst. So, die handeln mit, fuchteln mit Waffen rum. Die sind denen alles scheißegal.
Das fand ich dann, also einerseits war das stark, hat den Film aber auch irgendwie schwächer gemacht, weil da war es dann auch wieder ein bisschen so The Purge-mäßig, weil auch da die Verantwortung ja wieder vom Individuum weggenommen wird oder so, oder sie sich zumindest davon distanzieren können, weil der Staat bietet das ja halt einfach an. Ja, das finde ich halt immer so ein bisschen schade, dass das Individuum die ganze Zeit...
Optisch, ne? Also spätestens, wenn sie ihre Masken rausholen, klar, dann da kommen unweigerlich die Purge-Vibes ein bisschen raus, mal abgesehen von der Thematik.
So schade, dass ich mir einen Film angucke, wo die ganze Zeit um die Verantwortung des Individuums gibt und dann kommt irgendwas Abstraktes und nimmt diese Verantwortung ein Stück weit wieder weg.
Ja, verstehe ich schon. Aber nichtsdestotrotz auch finde ich diese Szene so geil, wo sie ja auch diese ganze Thematik, sind wir Klone oder nicht, auch noch selbst verarschen.
Ja, aber da habe ich mich dann auch gefragt, so, ja, aber jetzt ist doch eigentlich echt der erste Moment zum Zweifel angebracht, weil die Regierung inszeniert ja wahrlich, dass sie die Echten sind, die jetzt umgebracht werden. So, warum sollten sie das machen? So, ja, also zu welchem Zweck? Und das wäre ist halt, also es wäre schade, wenn dieser Zweck nur der ist, den Zuschauer zu verwirren und eben nicht irgendwie, sag ich mal, ja, auch wirklich offen zu lassen, wer es jetzt halt wirklich überlebt hat.
Nee, das ist, die Szene ist leider nur ein Gag. Ich fand sie gut, weil der Gag sich gut auflöst, funktioniert halt gut, aber das ist eine Szene, die ist nur für den Zuschauer und für uns quasi.
Ja, und das ist halt ein bisschen schade.
Das mag ich auch immer nicht, aber es hat hier leider gut funktioniert, ja.
Ja,
aber das sind so Szenen, die für sich genommen geil sind, die aber einen Film insgesamt schwächer machen. Also das habe ich oft, oder nicht oft, aber manchmal bei Filmen, wo ich so denke, die Szene war richtig gut, leider macht sie den Film aber schwächer.
Ja.
Ja, das ist es. Gut, Spoiler Ende, oder?
Spoiler Ende. Und ich würde einfach sagen, dass bevor wir jetzt uns auf weiter verrennen, mal kurz Fazit, also von mir, weil es klang jetzt auch schon Zwischentönen doch teils sehr negativ. Ich hatte schon großen Spaß mit dem Infinity Pool. Ich mochte wieder Cronenbergs trotzdem Vision. Ich mochte seine Bilder. Ich mochte seine abgefahrene, abgewichste Art, dass er, wie gesagt, dieses Szenario so abgespaced ist, auch klingt einfach so total durchzieht. Wie gesagt, ich verstehe Tinos Kritik voll. Klar hätte man das mehr noch aufrollen können, vielleicht auch müssen, gerade in Bezug auf das Worldbuilding. Trotzdem mochte ich, dass er das einfach so hinstellt. Das gibt's jetzt hier, deal with it, und dann erzähle ich meine Geschichte. Ich mochte die Härte da drin, ich mochte der Cast war super, finde ich, hat super gepasst. Auch Mia Goth wieder, wirklich, schön freigedreht in dem Film, hat gut gepasst, auch fand ich da komplett.
Diese Stimme, Alter.
Allein, wo sie ihn dann auf der Straße, ne?
Wie ich sie später gehasst habe. Also ja, die Frau ist echt, die ist stark.
Gut, wie als Gaskar aus meinen genannten Gründen, fand ich auch super, weil er dieser Kontrast zwischen dieser krassen Visualität von ihm und diesem gebrochenen Figur dann fand ich stark. Was mir ein bisschen gefehlt hat, gerade zu Prozessor im Vergleich eben, er hat sich bei, also Infinity Pool wirkte so ein bisschen wie der mainstreamigere Prozessor so ein bisschen. Er hat sich halt bei Prozessor einfach doch mehr noch mit philosophischen Themen beschäftigt, hat die auch mehr stehen und wirken lassen und hat die einfach ein bisschen smarter auserzählt, finde ich, oder zumindest smarter angeteasert, so, damit du selber mehr denken musst. Bei Infinity Pool wird dir dann doch vieles abgenommen oder eben es wurde auch einfach, was du vorhin gesagt hast, Daniel, er macht dann so viel auf, dass du gar nicht denken kannst, sondern er spült dir so viel rein, aber so viel Zeit, Platz zum Mitraten oder beziehungsweise zum drüber philosophieren bleibt dir eigentlich gar nicht. Von daher so auf der Ebene fand ich ihn weniger stark, aber trotzdem, wie gesagt, ich fand ihn wieder als Gesamtwerk ein starker Genrebeitrag. Er hat sich wieder doch nochmal manifestiert, das ist auch zum dritten Mal quasi, oder sagen wir mal nach Prozessor in seiner neuen Findungsphase zum zweiten Mal. Als einer der für mich aktuell spannendsten Genre-Regisseure, der halt wirklich auch bland reingeht und seine Visionen durchzieht, der auch vor, sag ich mal, nichts zurückschreckt, so unkonventionell ist irgendwie alles auf dem Papier klingen mag, fand ich gut. Aber in seiner ganzen Abstraktivität vielleicht auch ein bisschen teils zu normal. Also es hätte gern für mich fast sogar noch deutlich mehr drüber gehen können, so. Aber trotzdem von mir eine Empfehlung auf jeden Fall.
Ja, es ist so sein Jackie Brown. Ich gehe da großenteils mit. Also wie gesagt, ich würde halt einfach auch nur hinzufügen, dass er sich für mich mehr in manche Themen hätte reinarbeiten, reinwühlen, reinbeißen hätte müssen oder können, So, also für einfach können, nicht müssen, aber es für meinen Geschmack hätte ich hier gern und da ein bisschen mehr Konzentration auf das eine oder andere, auf die eine oder andere Idee gemacht, weil die Ideen sind eigentlich schon ganz cool.
Und da wäre halt noch Raum gewesen.
Genau, da wäre halt noch Raum gewesen. Und trotzdem, ja, hat er für mich nicht die gleiche Intensität erreicht, wie ich die bei Possessor hatte. Aus auch schon von dir wirklich vielen angesprochenen Gründen heraus. So. Ja. Aber ich mochte den auch. Also ich finde den auch einen guten Film. Ich finde das einen schönen Genrebeitrag. Und solange es solche Sachen neben irgendwas wie Terrifier 2 gibt, sag ich mal, können wir uns nicht beschweren.
Ja, gehe ich auch mit. Ich meine, Gore, Goss und Stan Skarsgård hat ein Hundehalsband. Alexander Skarsgård hat ein Hundehalsband.
What's an. Not to like?
Ja, eben. Und dass wir jetzt größtenteils negativ oder so mit so einem negativen Impetus drüber gesprochen haben, liegt ja auch, glaube ich, eher daran, weil halt noch mehr möglich gewesen wäre und man halt an Cronenberg auch so hohe Erwartungen
hat. Und wir haben ja aber auch wirklich diskutiert, ne? Also ich meine, genau, das muss man ja auch sagen. Genau. Also das muss man dem Film ja hoch anrechnen, dass wir hier wirklich eine sehr lebhafte und auch meinungsstarke Diskussion hatten zu diesem Film. Also das ist ja etwas, was jetzt nicht irgendwie bei, keine Ahnung, Freitag der 13. Teil 6 oder so entsteht.
Du kannst ruhig nochmal Terry Taffer sagen.
Ja. Ja, eben.
Nein, absolut. Also er bietet ja trotzdem die Facetten genau, um drüber zu philosophieren, zu diskutieren. So, das ist ja schon mehr, als die meisten Genrefilme hinkriegen. Also von daher, ja. Alles auf hohem Niveau irgendwie.
Ja.
Genau. So, jetzt steigern wir das Niveau, würde ich noch sagen.
So, kommen wir mal zu einem Film, der noch länger ist als Terrifier 2.
Ja.
Terrifier 1.
Ja. Wir reden über Tar von Todd Field, dessen Inhaltsangabe auch schon deutlich länger ist als alles, was wir bis hier vorgelesen haben. Oh Gott. Fangen wir mal an.
Oh nein, 8 Zeilen.
8 Zeilen, nee. Hör mal zu.
Hör mal zu.
Ja, okay. Warte, ich setz mich hin.
Warte. So, die renommierte Dirigentin und Komponistin Lydia Tar, die erstweibliche Chefdirigentin der Berliner Philharmoniker, hat eine beneidenswerte Karriere hingelegt, von der nur wenige träumen können. Sie ist auf dem Gipfel ihres Könnens. Als Dirigentin orchestriert Lydia nicht nur, sie manipuliert. Als Pionierin geht die leidenschaftliche Virtuosin in der männerdominierten Klassikbranche neue Wege. Außerdem bereitet sich Lydia auf die Veröffentlichung ihrer Memoiren vor, während sie Arbeit und Familie unter einen Hut bringt. Sie ist auch bereit, eine ihrer größten Herausforderungen anzunehmen. Eine Live-Aufnahme von Gustav Mahlers Symphonie Nummer 5. Doch Kräfte, die selbst der gebieterische Maestro nicht kontrollieren kann, nagen langsam an Lydias durchdachter Fassade und enthüllen die schmutzigen Geheimnisse des Genies und die heimtückische zersetzende Natur der Macht. So, und jetzt nennen wir mal eine Inhaltsangabe, die länger war.
Weiß ich nicht. Wie lang ist die vom Project Wolfhunding?
Ja, ungefähr die Hälfte.
Oh, vielleicht ist das auch so eine Faustregel, dass Horrorfilme haben maximal 5 Zeilen Plotzusammenfassung.
Terrifier 2 schon 10.
Ja, das werde ich mal in Zukunft
beobachten. Ja, genau. Erstell mal eine Studie.
Mach ich.
So, ich habe ja schon zu Tar geschwärmt und habe ja schon meinen Eindruck wiedergegeben bei unserem Best-of. Falls ihr es nicht gehört habt, könnt ihr da gerne nochmal reinhören. Deswegen halte ich mich jetzt erstmal zurück und überlasse meinen beiden Matrosen hier das Feld.
Ja, Tino, dann gib mal laut aus dem Rettungsboot.
Ja, ich fand ihn auch super.
Aber, nee, pass auf, also sagen wir es mal so, könnt ihr mich verstehen, warum ich diesen Film mit in diese hier reingebracht habe?
Ja, klar. Na klar, weil die Schreie aus Blair Witch Project drin sind.
Ja, genau, nur deswegen.
Hätte ich die nicht wiedererkannt. Nee.
Naja, also ich finde auch, dass man da mehrere Lesarten dran anlegen kann. Also man kann es auch als sehr düsteren Psychothriller, der dann entsprechend slow-paced eigentlich ist, und aber auch als lupenreines Drama sehen. Also ich glaube schon, dass man je nach Interpretationsansatz oder auch je nach Lesart da ganz verschiedene Arten von Genres oder von Ansätzen drin entdecken kann. Ja, auch gerade wie sie durch diese Macht korrumpiert wird. Also das hat jetzt nicht so einen besessenen Horror-Vibe, aber irgendwie wird sie ja schon zu was anderem im Laufe des Films.
Ja, vor allem, also ich denke auch, also das so ein Eindruck, den ich hatte, dass sie sich ein bisschen in ihrer Macht überschätzt oder verschätzt,
ja,
ne? Dass die diese Macht ihr halt, oder ja, Macht ist halt, du bist der Dirigent, ne? Du gibst alles vor, du bestimmst, du legst fest, du suchst aus, du sagst dem, mach das, mach schneller, mach tiefer, mach irgendwas. Und ja, diese Macht hat sie, glaube ich, auch echt in einem Sinne berauscht, der halt letztendlich nicht gut für sie ist.
Naja, die ist ja besessen, also sie ist ja quasi davon besessen. Das ist ja wie ein Dämon, der immer mehr von ihr einnimmt, bis sie schließlich sich nur noch darüber definiert und dann halt realisiert, was sie darüber hinaus alles verloren hat oder im Begriff ist zu verlieren.
Ja.
Ja, was ich, also ich wusste halt ja wirklich, bis ich den gesehen habe, nicht, was ich von dem Film irgendwie erwarten soll. Das ist der erste Berührungspunkt war damals bei unserem Tease Me, was wir bei euch aufgezeichnet haben, bei Rocket Beans.
Ja.
Vorher hatte ich von dem Film halt noch nie was gehört. Und ich war die ganze Zeit so, okay, ein doch sehr langer Film mit Cate Blanchett als Dirigentin, wo es halt offensichtlich trotzdem irgendwie um die Musik scheinbar geht oder keine Ahnung, oder zumindest um das Dirigieren. Was soll ich da erwarten? Ja, ich war so schon so irgendwie skeptisch, ob das was für mich ist. Als ich den Film dann geguckt habe und umso weiter der Voranschritt, so ganz am Anfang, so die ersten 15, 20 Minuten war ich immer noch so in genau diesem Modus so, okay, super viel Dialoge übers Dirigieren, ja, okay, war schon so, oh Gott, wenn das so weitergeht. So. aber das Schöne an dem Film ist, dass der relativ schnell Facetten reinwirft, die du von diesem Film rein von Trailer, Plakat, wobei Trailer muss ich so, es gibt verschiedene Trailer, einer geht fast in so die Horrorrichtung. Also es gibt einen Trailer von dem Film, da würdest du denken, das ist ein Horrorfilm. Der ist auch wirklich, der ist smart, auch geschnitten und so. Aber sonst so, wenn du diesen Standard-Trailer siehst, der erste, der rauskam, das Plakat siehst, wie die Synopsis durchliest, bist du so, dann passieren Dinge, die du dem Film überhaupt nicht vorher erwartest. Und da war ich dann so, okay, alles klar, bin wach so. Und umso mehr sich das ausspielt, umso mehr du verstehst, so in welche Richtung das geht, umso mehr du auch verstehst vor allem die Perspektive des Films, nämlich die Perspektive ist nämlich das Spannende, nämlich die erzählt sich ja im Grunde halt nur über Lydia Tár. Dann hast du halt wieder diese Verschiebung der Wahrnehmung. Du hast halt so vor allem ihre Wahrnehmung, kriegst aber trotzdem vor allem durch Nebenfiguren, ja, aber auch wieder hier so die Realität eigentlich mit. Aber siehst halt immer, wie Lydia Tár das quasi in ihrer Wahrnehmung aufnimmt und auch dann handelt, nämlich einfach nur in ihrer Wahrnehmung, ohne irgendwas drumherum zu realisieren quasi. Mhm. Und was ich vor allem nicht geglaubt hätte und nicht erwartet hätte, dass der Film darum letztendlich geht, dass, und das ist kein Spoiler, einfach, dass so dieses eine Frau, eine Figur mit großem Einfluss, großer Macht, großem Ansehen, wie die am Internet scheitert. Um es jetzt mal, ne, komplett wertungsfrei. Aber das fand ich, dass das im Grunde ein Kernthema des Films ist, hätte ich halt niemals erwartet. Was halt absolut aktuell natürlich ein Thema ist. Es ist ein sehr, sehr, sehr hottes Topic, was hier aufgemacht wird. Aber ja, wie es sich ausspielt halt, dass der Film wirklich Anreize von Psychothriller, von Horror teilweise, diese Kellerszene, ohne jetzt da auch weiter drauf einzugehen. Ey, der hat so Elemente, die ich da niemals drin erwartet hätte. Mhm. Und wirklich hat den ersten 15, 20 Minuten, dann nachdem einmal dieses, es gibt am Anfang diese Szene, wo sie diese Ansprache da in ihrer Class hält, wo der Typ am Klavier spielen muss und so, ne? Ab dem Moment war ich drin so. Und umso weiter es dann fortschritt, umso tiefer hat mich der Film reingezogen und ich war nachher wirklich so unfassbar on the edge, obwohl ich nie gedacht hätte, dass es ein Film ist, in dem man on the edge sein kann. So, ne? Und Wahnsinn, wirklich. Und dazu ist halt wirklich, Cate Blanchett ist phänomenal. Der ganze Film, der ganze Look, die Kameras, mega gut, weil eben vor allem dieses an ihr dran kleben, ne? Du erlebst den Film ja aus ihrer Wahrnehmung, aus ihrer Perspektive. Die Kamera ist der Wahnsinn. Der Score ist der absolute Wahnsinn. Allein natürlich auch in den Dirigenten-Szenen selbst, die auch anders sich ausspielen, als man denkt, die auch völlig abstrakt eigentlich sind. Und du erwartest halt ganze Zeit nicht, was da alles passiert. Auch diese mit der Nachbarin in dem Haus. Und da sind so viele Nuancen drin, so viele Kleinigkeiten drin. Allein mit diesem, jemand hat mal gesagt, die Intelligenz des Menschen lässt sich daran ableiten, wie empfindlich er gegenüber Geräuschen ist. Allein diese Momente sind so unfassbar gut. Also so viel Detailreichtum drin, so viel gute Beobachtung. Und du rechnest halt einfach, du weißt den nächsten Step des Films nie. Und das habe ich halt geliebt. Weil der dich immer wieder überrascht mit kleinen Momenten, die du halt never ever erwartet hättest in diesem Film. Und deswegen kann ich das alles wirklich absolut nachvollziehend unterschreiben. Also es ist wirklich ein Film, der hat mich absolut kalt oder unvorbereitet erwischt. Aber ich war unfassbar begeistert, ja.
Cool.
Und ich mag auch dieses, also wie quasi, also auch dieser Machtmissbrauch in diesem Milieu der klassischen Musik. Natürlich ist man nicht erstaunt, dass man feststellt, dass es das da auch gibt. Aber dieses Setting ist halt auch so ungewöhnlich, weil ich glaube jetzt, also es sind keine wirklichen Parallelen, aber es gab jetzt auch diese Hundekot-Attacke auf diese Kritikerin durch diesen Ballettchoreografen, wo man halt auch denkt, ja okay, wenn irgendwie Mario Barth jetzt einer Bildreporterin Hundekot ins Gesicht schmieren würde, würde ich so sagen, ja okay, TV halt.
RTL,
und Stand-Up-Comedy, schlechte deutsche Stand-Up-Comedy, das trotzdem schlimm, aber irgendwie erwartbar, aber das auch in diesen edlen, exquisiten Milieus dann halt auch quasi genauso vorgegangen wird wie überall. Und der Hundekot ist ja das Gegenteil von Subtilität, aber was Kate Blanchett da teilweise macht, gerade weil sie so sehr eins mit ihrer Position und Bedeutung ist, dass sie ja quasi automatisch Menschen auf ihre reine Funktion reduziert. Das ist ja fast noch schlimmer als jemanden, na gut, Missbrauch ist immer das Schlimmste, nicht, dass ich jetzt irgendwie was relativiere, aber dass man wirklich auf die einfache Funktion reduziert wird. Also, dass man in ihren Augen gar kein, man ist kein Mensch, man ist
oder
halt Geigerin.
Oder halt irgendwie Cellistin. Person X, mit der man mal für kurze Zeit zu tun haben muss, so, ne?
Also, ja, man ist halt ein Tool.
Ja, genau, man ist ein Tool. Man ist ein weiteres, ein weiterer Teil ihres Orchesters, eben nur nicht nur halt auf den Konzertsaal beschränkt, sondern eben auch auf den Rest der Welt.
Ja, genau. Und sie ist ja aber auch das Orchester in ihrer Wahrnehmung, dass sie quasi aus sich selbst besteht, plus 90 Menschen, die für sie aber keine Menschen sind, sondern einfach nur Erweiterung ihrer eigenen Genialität. Das fand ich auch verstörend zu beobachten, also als dass sich immer weiter rauskristallisiert.
Allein wie mit ihrer Assistentin umgeht, ich wollte ihr den Hals umdrehen, ey. Es ist so von oben herab, das ist so widerlich, ey. Und dann halt natürlich in den Momenten, aber wenn sie doch was braucht, ne, ist wieder so schnell.
Aber ich fand das aber auch echt am Anfang so echt, ich dachte auch so, was erzählen die denn da? Und oh, ey. Aber irgendwo kriegt's mich dann ja, wenn ich feststelle, okay, da sind Leute, die haben Ahnung und die reden von irgendwas, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe, aber es klingt halt wirklich, als hätten sie richtig das ganze Game durchgespielt, so, ja. Also, und da fand ich's halt cool, weil wir haben ja halt diese Gesprächssituationen, ja, diesen Dialog. Und da kriegt man noch so eher so das ist ja Show, Don't Tell ad absurdum geführt, ne? Also ich meine, das ist ihre Lebensgeschichte, die da einmal erzählt wird, aber halt von außen, beziehungsweise erfragt von einer Person von außen. Also wir sehen erstmal das, was ja bewundernswert, beneidenswert, irgendwie respektvoll oder respektabel ist an Lydia Tarr, ja. Also was halt wirklich das Genie an ihr auszeichnet, so dass man sich denkt, boah, krasse Frau, hat viel geleistet, setzt sich durch, hat jetzt hier einen Posten, der vorher noch keiner Frau irgendwie vergönnt war. Und dann kriegt man ja so nach und nach mit, Moment, hat die das gerade wirklich gesagt? Und, Alter, das ist aber eigentlich ganz schön hart, was sie da gerade sagt. So, ne? Dass man so nach und nach dann irgendwie merkt, oh, die ist ja eigentlich ganz schön schroff, forsch, gemein, manipulativ. Also es ist so, entblättert sich so nach und nach alles.
Ja, am Anfang denkt man halt, sie ist einfach nur extravagant, weil sie halt einfach eine sehr opulente Persönlichkeit ist
halt
und das outgoing, aber dann merkst du so genau, wie es blättert,
ja. Und auch da ist man ja schon so fast bereit, das zu entschuldigen, weil sie auch entsprechende Leistung bringt. Also das ist ja auch so ein Symbol für diesen ganzen Turbokapitalismus und so, dass man vielen Leuten irgendwelche Marotten, die eigentlich unerträglich sind, durchgehen lässt, weil sie bringen ja auch eine entsprechende Gegenleistung. Ja, wo man halt so denkt, ja, jemand anders, der halt nicht so genial wäre wie du, dem würde man das gar nicht durchgehen lassen, aber hey, du machst halt guten Content, dann darfst du dich auch benehmen wie die Axt im Walde.
Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ja. Ich muss aber auch sagen, und ich weiß auch nicht, ob das wirklich positiv für mich spricht, aber es ist von Todd Field meiner Ansicht nach, der diesen Film für Lydia Tarr, also beziehungsweise für Kate Blanchett auf den Leib geschrieben hat. So, der hat ja gesagt, er hätte es nie gemacht, wenn sie das nicht gespielt hätte. Ich finde halt zum einen durch das Casting von Kate Blanchett und halt eben durch die Tatsache, dass sie eine Frau ist, hat das bei mir alles deutlich länger gebraucht, beziehungsweise war ich erstmal deutlich verzeihender. Ja, was mich dann halt selbst so ein bisschen entlarvt hat von wegen, ey, ja okay, empfinde ich jetzt hier quasi eine Pflicht, das alles erstmal lockerer zu betrachten oder erstmal rücksichtsvoller zu betrachten, nur weil sie eine Frau ist in einer männerdominierten in einem männerdominierten Bereich, so, vielleicht muss die einfach so sein, weißt du, also diese, ich habe so ein bisschen selbst an mir gemerkt, wie bescheuert manches, sag ich mal, Schubladen oder Klassen oder wie soll man sagen, Sozialverhalten irgendwie.
Vielleicht braucht sie diese Abwehrhaltung, dieses, ne,
genau, dicke Fell. Genau. Ja. Sie braucht dieses dicke Fell, weil sie halt wirklich die Einzige ist in ihrem Bereich, so, ja. Und Scheiße bleibt Scheiße. Ich meine, das sagt der Film ja eigentlich auch. Und trotzdem war ich halt schon davon auch irritiert, eben weil sie halt diese einzige Frau in dieser Welt ist.
Ja, aber Todd Field hat dazu ja auch quasi, also weil er dazu ja auch oft befragt wurde, ob er nicht irgendwie einen Fehler begehen würde, indem er da eine Frau zur Täterin macht, hat aber auch gesagt, dass die Figur seiner Ansicht nach weiblich sein muss, weil es in dem Film ja natürlich um klassische Musik geht, aber vielmehr noch darum, wie Macht, was Macht mit Leuten macht und wie sie funktionieren. Dann hat er gesagt, dass es darum geht, wie konsequent menschliches Verhalten hierarchisch ist und ob es männlich, weiblich oder was auch immer ist. Es geht um das Tier in uns und bei einem Mann hätte jeder aus gutem Grund schon eine Meinung gehabt und dann wäre es schwierig gewesen, die Macht selbst zu betrachten.
Und das meine ich. Quasi, aber das ist ja auch entlarvend dann eigentlich in umgekehrte Richtung, ne? Also,
klar.
Natürlich muss das jetzt irgendwo mal auf einen Gleichstand kommen, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber andersrum, wie gesagt, dass man sofort sagt, ja klar, ist ein Mann, ne? Also kein Problem so. Es ist halt auch ein bisschen irgendwo, ja, hat man sich dazu sehr in gewisse Klischees oder in gewisse Denkweisen versteift.
Ja, also auch das zeigt der Film ja auch, wäre es ein Mann, würde man sagen, krasses Genie, vielleicht ein bisschen schroff. Und bei einer Frau würde man sagen, ja, okay, sie ist ja eine Diva. Also das ist ja auch so, dass Frauen immer als schwierig gelten, wenn sie eine Meinung haben, beziehungsweise eine genaue Vision haben, während es bei Männern immer visionär wirkt, ja. Also diese Wahrnehmung.
Ja, oder halt, so au fond terrible, ne?
Also, ja, also bei Männern wird es immer entschuldigt, bei Frauen wird es zu einem Charaktereigenschaft irgendwie gleich gemacht. Das ist ja auch schwierig, gerade das fand ich nämlich auch beim Film so spannend, dass sie ja auch diese krasse Vision hat, wo man aber auch denkt, ey, das ist schon ganz schön größenwahnsinnig. Also dass ihre Biografie heißt ja Tar über Tar. Das ist schon mal, also auch sehr souverän, das irgendwie so zu machen, weil sie hat ja wirklich über sich selbst geschrieben und wenn man seine eigene Autobiografie schreibt, warum sollte man diese sich so nennen? Wo man auch denkt, naja, okay. Und dass sie, als sie diese fünfte Symphonie dann so proben, dass sie dann einfach so vergesst, ja, vergesst Visconti einfach. Wo man so denkt, okay, 99% der Menschen, die überhaupt was mit Mahlers fünfte Symphonie anfangen können, kennen sie halt aus der Tod in Venedig. Und da sagt sie halt so, ja, okay, scheiß drauf. Also auch das ist ja eine krasse Vision, aber natürlich auch ein bold Move, was ja zeigt, wie größenwahnsinnig sie ist, wenn es ihr nicht gelingt, aber was für ein musikalisches Genie sie ist, wenn es ihr gelingt.
Und nochmal eine Spur weitergedacht, ne? Wie überzeugend und großartig das wirkt. Es gibt wirklich bei Amazon gab es richtig viele Suchanfragen von Menschen, die diese Autobiografie gesucht haben. Ja, also die wollten, sie sind wirklich davon ausgegangen, sie haben ein Biopic gesehen. Und wollten halt jetzt diese Biografie sich besorgen. Ja,
wäre es ein A24-Film, würde man das Buch auch im Merchandise-Shop kaufen können.
Wahrscheinlich, ja.
Ja.
Und auch zum Beispiel, es ist ja Frau Gudnar Dottir, glaube ich, so heißt sie, die den Soundtrack komponiert hat, die dann halt auch nochmal im Film erwähnt wird, als eine der großen Komponistinnen, so, ne? Also das, also diese kleinen Dinge. Und ja, dass dann halt irgendwie Soundschnipsel aus Blair Witch Project plötzlich da laufen, dass da plötzlich so ein Hund in so einem Gang steht, ja? Dass da plötzlich eine Cellistin aus dem Nichts auftaucht und wieder verschwindet, so, ja? Oder man wie bei Personal Shopper irgendwelche Chatverläufe auf dem Handy mitbekommt und bis zum Ende nicht so genau weiß, wer hat da eigentlich miteinander gechattet, so, ja?
Ja.
Also diese ganzen kleinen Sachen, die noch mit reinspielen, das finde ich macht Todd Field echt sehr, sehr gut und auch sehr, sehr elegant und auch entschleunigt so.
Ja, wie sie halt die ganzen Unsicherheiten und Traumata und Ängste, sie ist ja eigentlich auch eine Gejagte, also die sich selber auch jagt, aber ja auch durch ihr Innenleben quasi gejagt wird. Also ich fand auch, dass viele Bilder so klaustrophobisch wirkten, dieses Flugzeug-WC und so. Also es ist ja wirklich so ein nicht fassbares Grauen. Also natürlich ist er weit davon entfernt, ein Horrorfilm zu sein, aber er arbeitet schon mit vielen Versatzstücken, die so viele despektierlich elevated Horrorfilme so in der ersten Hälfte benutzen. Also er wirkt wie so ein permanentes Foreshadowing, dass dann doch irgendwann noch das
Haus, was die haben, ist wie so ein Irrgarten. Das könnte auch so ein Hereditary-Haus sein. Also die Bildsprache ist schon, geht schon so Richtung düsterer Thriller-Horror-Teils. Auf jeden Fall.
Der Metronom, der Metronom die ganze Zeit.
Ja. Stimmt, ja.
Also
das Metronom.
Entschuldigung.
Der Metronom wäre ein Zug,
der Zug. Ja.
Würde ich mir bei dem Film auch nicht. Auch nicht wundern.
Ja. Wie gesagt, es gibt keine schlechten Filme, die mit Zügen sind.
Ja, also und ich hoffe, ihr könnt jetzt auch verstehen, warum ich den Film vor allem mit Burning verglichen habe. Ja? Und ja, deswegen, aber ich muss auch nochmal an dieser Stelle sagen, weil wir hatten ja schon hier und da über den Film gesprochen und es gibt natürlich auch schon die Stimmen, oh ja, das ist irgendwie ein Kunstfilm, der sich viel zu ernst nimmt und was weiß ich. Auch das ist ein Eindruck, Den kann man nachvollziehen.
Ja, aber das passt ja auch zur Hauptfigur. Ja. Also wenn sie mal durch die Nase atmen würde oder einfach ein bisschen Selbstironie hätte, würde der Film ja auch gar nicht existieren.
Ja.
Und das nervt mich bei Filmen auch oft, wenn ich so denke, ey, wenn die Hauptfiguren sich nicht so krass ernst nehmen würden, würde der Film gar nicht existieren. Aber bei dem ist es, also es ist ja gerade Inhalt des Films.
Gerade, genau, da muss das funktionieren, genau, ja.
Ja, ja. Also wenn sie einmal einen Gag über sich selber machen würde, würde der ganze, also würde ja quasi... Nee,
ein Stern sofort. Ganzer Film für den Arsch.
Ja, ein Stern, aber auch so, wenn man Cate Blanchett im Film einmal lachen sehen würde, und dann würde so komplett so die Sonne auch so sinnbildlich über den Bildern aufgehen, dann wären sie auch gar nicht mehr so grau-blau, sondern dann so ganz leuchten. Und ja, nee, das mochte ich auch sehr gern, gerade, dass der Film sich so unglaublich ernst nimmt.
Und halt auch echt, ich fand auch immer wieder erstaunlich, wie minimalistisch effektiv dieser Film inszeniert ist. Ne? Also der erlaubt sich ja keine großen Kameraspirenzchen oder sonst irgendwas, aber schafft es dann doch, über weite Strecken eine gewisse Spannung. Und wenn es nur so eine kleine, minimale Grundknistern ist, so, ja. Aber das hält der irgendwie mit seinen Perspektiven und seinen Bildern so schön aufrecht. Und ich glaube, der wurde ja nicht mal richtig komplett in Berlin gedreht. Ne? Der wurde ja woanders gedreht, um in Berlin zu sein, oder? Wenn ich das richtig erinnere. Potsdam?
Ich glaube Leipzig.
Oder Leipzig, ja. Ich habe irgendwas.
Ja, also zumindest Teil der Orchesterszenen wurden in Leipzig gedreht, sonst habe ich auch nicht so viel mitbekommen. Also.
Und ich finde es halt, das fand ich halt auch cool. Ein Film, der halt irgendwie von Berlin handelt und Berlin irgendwie auch ein bisschen wieder eine gewisse Unheimlichkeit verleiht, ohne dass man immer diese zig Locations gesehen hat, die man schon in sehr vielen anderen Filmen gesehen hat. Also das,
plus die ganzen Sprachen halt auch, ne?
Ja, ne?
Die Sprachwandlung.
Ey, und Cate Blanchett auf Deutsch ist schon ist schon auch ein Erlebnis.
Ist auch ein Horrorfilm.
Sie hat ja wohl als Sprachlehrerin eine Opernsängerin gehabt, die Leuten hilft, die Wagner singen müssen, aber auch kein Deutsch können.
Ja.
Was auch eine super tolle Filmfigur eigentlich ist. Stell dir mal vor, du kriegst irgendwie einen Anruf, ja, hier in einem halben Jahr musst du Wagner singen, da in Bayreuth. Und dann so, but I can't speak German. Und dann so, ja, ich bring's dir bei, aber auch nur genau das.
Ja, aber genau das hat ja ausgereicht. Also ich finde, das war gut.
Ja, ja, klar. Nee, aber es auch, also auch das muss ja perfekt sitzen quasi.
Und auch Nina Hoss, muss man mal sagen, auch wieder gute
Fand
Rolle.
Fand ich auch wieder stark, ja.
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 Als wie soll man sagen, Ehefrau? Kann man Ehefrau sagen?
Ja, also war
Ehefrau. Stimmt, genau, weil sie sagt ja einmal, ich bin der Vater.
Ja, ja.
Ja, also als Ehefrau, also auch starke Rolle. Und auch hier Frau, ihr Name, ich will immer Adele Hennell sagen, aber das ist die andere Dame aus...
Diese Sophie Kauer?
Die aus Porträt einer jungen Frau in Flammen und wo in Paris die Sonne aufgeht.
Ihre Assistentin meinst du?
Ihre Assistentin.
Das ist, ich kann ihren Namen natürlich nicht
100%. Ich vergesse ihren Namen.
Noemie Merlan?
Ja, genau, Noemie Merlan.
Ach ja, ja.
Auch wieder, auch fand super, ich auch wieder stark.
Aber Sophie Kauer war auch super, die rotzige, geil.
Genau, die Cellistin.
Die Punk... Punk-Cellistin, ja.
Ja, die wirklich Cellistin ist.
Ja. Ja, ja, genau, die ist echt, ne? Das wäre ihre erste Filmrolle auch. Ja, ja,
ja, ja.
Aber die hat auch perfekt gepasst.
Mega, gepasst. Ja. Besetzung super auch, ja.
Und da auch wieder, ne? Diese kleinen Momente, wenn Frau Blanchett mal Tar als auch einen eher, also als auch einen lustvollen Charakter in sexueller Hinsicht irgendwie darstellt, so, ne? Da gab es am Anfang gibt's dieses eine Gespräch mit der jungen Dame, der sie die Hand die ganze Zeit festhält, wenn sie sich verabschieden oder beziehungsweise oder bei der Begrüßung oder sowas. Das fand ich auch, das ist so gut von der gespielt, ey. Also, ich gönn's Michelle Yeoh so sehr, aber ich glaube, an ihr wird keiner vorbeikommen diesen Jahr.
Ja, bin gespannt, ey. Also, wie gesagt, sehe ich auf jeden Fall auch hoch im Kurs, ja.
Ja, aber es ist halt auch ein katastrophaler Flop gewesen. Also, es könnte schon sein, dass Tar doch unter den Erwartungen läuft. Oder also in Award-Sicht zumindest.
Aber ich glaube, das ist die eine, sag ich mal, Rolle, beziehungsweise der eine Faktor an Tar, den, glaube ich, alle doch schon zu schätzen wissen.
Ich guck mal an der Wettbörse, wie es da so aussieht.
Weil sie hat halt nun mal schon auch ziemlich viele Awards jetzt im Vorfeld gewonnen, ne? Also muss man halt auch sagen. Was ja immer wieder Indikator ist für eben gewisse Rollen.
Ja, ja, klar, aber ich glaube, so sicher ist es wahrscheinlich nicht, aber vielleicht werde ich auch gleich hier einfach sagen, doch, doch.
Und setzt noch einen Taui.
Aber vielleicht dann doch mal, nochmal vielleicht für die Leute gesagt, die eher skeptisch dem Film gegenüberstehen, weil sie halt, glaube ich, einfach Angst davor haben, dass das ein langweiliger, 2,5 Stunden langer irgendwie Film über eine Szene ist, in der man sich halt so null auskennt und die einen auch so null interessiert, weil man auch halt irgendwie nicht wirklich viel was mit klassischer Musik anfangen kann. Ich würde sagen, nein, ey, riskiert es. Also wirklich, man
es kann... Es ist auch gerade die Musik, ist halt, wie gesagt, nicht der ausschlaggebende Punkt. Also überhaupt nicht.
Ja, man kann wirklich von diesem Film überrascht werden, man kann von diesem Film gefesselt werden. Und ja, aber ich will es auch nicht abstreiten, man kann auch von diesem Film gelangweilt werden, so. Aber er ist nicht das, was man auf den ersten Blick oder jetzt anhand der Trailer oder vielleicht was man so gesehen oder gehört hat, denken mag, so. Also ich war auch überrascht, wie sehr mich dieser Film fasziniert hat. Ich hätte niemals gedacht, dass das einer meiner Lieblingsfilme des letzten Jahres wird, so. Niemals. Und ja, jetzt sitzen wir hier und schwärmen.
Ja.
So, aber ich würde sagen, jetzt sitzen wir hier und schwimmen gleich in hektoliterweise Blut.
Schön, schön.
Ja, schön, schön.
Erwartbar.
Ja, ich bin ein Tar, holt mich hier raus.
Ich esse zum Mittagessen heute auch Tartar.
So, kommen wir zu etwas völlig anderem, wo wieder der Gore im Vordergrund steht.
Ich bin froh, dass wir über den Film auch schon ausreichend gesprochen haben, weil eigentlich fehlt mir jegliche Muße, überhaupt noch drüber zu sprechen.
Ja, deswegen überlassen wir nach der Inhaltsangabe auch erstmal André das Feld.
Ja.
Ja, die Rede ist von Project Wolfhunting von Kim Hong-sung, der jetzt auch bei uns ins Kino kommt, nachdem er schon beim Fantasy Filmfest den White Knights zu sehen war. Und er dreht sich um folgende Handlung. Unter schwer bewaffneter Bewachung unternehmen die gefährlichen Sträflinge an Bord eines Frachtschiffs einen koordinierten Fluchtversuch, der sich bald zu einem blutigen Aufstand ausweitet. Doch als die Flüchtigen ihre brutale Terrorkampagne fortsetzen, entdecken sie bald, dass nicht einmal die Bösartigsten unter ihnen vor dem Horror sicher sind, den sie unwissentlich in der Dunkelheit unter Deck entfesselt haben. Vielleicht sollte man noch hinzufügen, da wird dem Zuschauer, glaube ich, an die Hand gegeben.
Ja.
Es geht darum, dass koreanische Schwerverbrecher, die in Korea irgendwie, zu langen Haftstrafen verurteilt sind, aber sich im Ausland befinden, dass die jetzt halt gefasst worden sind und die sollen jetzt halt vor allem von den Philippinen zurück nach Korea gebracht werden, um dort ihrer Strafe zugeführt werden.
Ja.
Also zugeführt
zu werden. Und ich glaube auch, dass sie trotz schwer bewaffneter Bewachung den Fluchtversuch unternehmen und nicht unter schwer bewaffneter Bewachung. Aber diese Inhaltsangaben, ey, Terrorkampagne.
Ja, was Terrorkampagne. Also okay.
Ja, also sie brechen halt aus. Es gibt auch keinen Aufstand. Sie versuchen halt auszubrechen.
Stellt euch vor, es ist Con Air auf dem Schiff. Fertig.
Punkt.
Ja.
Gut.
Ja, das trifft schon. Am ehesten. Also wo da Terror entstehen oder wo die Terrorelemente sein sollen, das entzieht sich mir komplett.
Ja, Tino und ich hatten diesen Film ja schon in Sitges gesehen und hatten auch darüber gesprochen in unserer kleinen Sitges-Retrospektive. André hat den jetzt bei den Fantasy-Filmfest White Knights gesehen und deswegen überlassen wir ihm gerne einmal das Ruder.
Schön, schön. War natürlich schon ein bisschen hyped irgendwo, weil natürlich hat er wieder seine Vorschusslorbeeren im Netz, ne? Und hier wieder Midnight Madness und es sprudelt und hast nicht gesehen und 80-fach so viel Blut wie in Sadness und so. Da war ich natürlich wieder, ja, okay, mal gucken. Ja, ey, Conny auf dem Schiff ist halt wirklich das ausschlaggebende Ding erstmal. Das ist genau im Grunde das. Der Film geht auch relativ straight rein, so. Du hast ganz am Anfang ganz kurz die Gegenüberstellung. Ja, siehst einmal so alle Haupthäftlinge, die so eine halbwegs wichtige Rolle spielen im Film. Kriegst du kurz irgendwie charakteristisch vorgestellt. Der eine spuckt dann schon den Polizisten ins Gesicht. Dann gibt's schon die erste disziplinarische Maßnahme noch vorm Schiff beginnen, ja. Siehst auch sofort, dass die Polizisten halt die Cops hart durchgreifen. Da gibt's sofort Prügel, sobald sich einer nur da beregt. Und der eine oder andere hat auch schon eine persönliche Fehde mit dem Häftling, so wie hat Con Air, wirklich, absolut. Und ja, sobald es dann auf dem Schiff ist, geht's dann auch recht schnell, dass man da schon merkt, ja, okay, klar, ne, da sind dann schon welche, hier, der weiß irgendwie vielleicht mehr und da sind welche eingeschleust und so. Und wie gesagt, der Film lässt sich da nicht viel Zeit, um auch direkt irgendwie groß loszulegen. Und insgesamt so die erste Hälfte spielt sich halt doch sehr erwartbar aus. Ne? Klar, es kommt zu diesem Fluchtversuch oder sie befreien sich natürlich, es gibt irgendwie erste Tote. Und was vor allem natürlich im Mittelpunkt steht in diesem Film, ist die Blutpumpe, die härter gepumpt wird, als sie pumpbar ist. Der Film ist halt unfassbar überzogen, ja. Also gerade diese Sadness-Vergleiche, finde ich, sind auch völlig fehl am Platze, weil Sadness einfach eine völlig andere ja, fast depressive Herangehensweise an das ganze Thema hat. Der ist ja doch eher so widerlich und will klar, der hat auch seine quirky Momente, aber den fand ich ja doch eher düster und schwer in seiner Gewalt. Das hier ist halt wirklich Party, ne? Das ist halt, da wird ein Messer in den Hals gesteckt und da kommen da 8 Liter Blut raus, so in 3 Sekunden. Das ist halt überzogen ohne Ende, so. Und was mir halt aber sofort aufgefallen ist, für mich, dass dem Film fehlt in seiner ganzen Gewaltausbruch oder Gewaltausführung ein bisschen der Impact. So, ich war direkt so, ja, okay, da wird jetzt direkt mal losgelegt, irgendwie, da werden 8 Leute in 5 Minuten, in 5 Sekunden gekillt, überall fliegt Blut. Das hat mir vielleicht den Mundwinkel nach oben gezaubert, weil es dann auf der Leinwand natürlich doch trotzdem Spaß gemacht hat. Aber eine Wirkung hat das natürlich jetzt erstmal so überhaupt nicht. Dafür ist es halt einfach viel zu bunt und comichaft und in keinster Weise ernst zu nehmen. Will der Film auch gar nicht, ist okay, aber wie gesagt, ich war so ein bisschen, ja, fast unter, oder sag mal, die Suppe kam mir schon aus den Ohren, so nach kurzer Zeit, weil es halt so viel ist, du bist halt direkt abgestumpft, so, du bist ab der zweiten Szene, wo Gewalt vorkommt, bist du schon so, ja, alles klar, den Drill verstanden. Aber zum Glück hat der Film ja noch einen Ass im Ärmel, der halt mit der zweiten Hälfte eingeführt wird, nämlich dieser, wie haben sie es gesagt, dieser dem Bösartigen, was sie in der Dunkelheit entfesselt haben, ja. Nämlich, dann wird der Film halt plötzlich noch spontan mittendrin zu, ja, einer Art Universal Soldier, kann man so grob irgendwie sagen. Wenn das auf den Plan tritt, was da im Keller halt lauert, in Anführungszeichen, das hat dann schon nochmal die Stimmung gehoben. Das hat man im Kino nochmal deutlich gemerkt, weil das dann doch plötzlich nochmal eine andere Art von Impact hatte, von dem ich eben gesprochen habe. Wenn dann plötzlich Leute irgendwie einmal quer durch den ganzen Raum getreten werden und unter einem Soundbed, das irgendwie Memoriam alt aussehen lässt, ja, also die Gongschläge auf 80 gedreht. Also ich hatte kurz auch Angst, dass Savoy gleich irgendwie so eine Box rausplatzt, weil jeder Schlag und jeder Tritt dieses bösartigen Dinges
wo
aus dem Keller.
Wo ist bei uns in Sieges die Box?
Die Center, gegangen? Die Center sind komplett.
Aber war das bei dem?
Das war bei dem, ja.
Ja, das ja, okay. Kann ich voll verstehen. Ja. Also jeder Schlag, jeder Tritt, der dann von diesem, ja, Supersoldaten.
Ja, und das Rumgelaufen.
Ja, genau, jeder Schritt, jeder Schritt ballert dir halt deine Boxen in den Uranus irgendwo. Also das ist wirklich so übertrieben, aber das war dann halt wirklich, wo ich dachte, okay, das ist halt witzig, das macht Spaß. Allerdings muss ich auch sagen, wo sie ein bisschen sich auch so im, ja, fast im Pacing vergriffen haben oder Potenzial, finde ich, auch ein bisschen liegen lassen haben. Sobald das dann auf den Plan tritt, geht es auch alles relativ schnell. Also dann sterben auch wirklich direkt irgendwie dann wirklich mal 60-70% der Belegschaft und man denkt dann, okay, links wird einem gerade der Arm rausgerissen und irgendwie der eigene Kopf in Anus gesteckt irgendwie und links stehen halt 3 Typen und gucken aber halt so mit offenem Mund zu und bewegen sich keinen Meter und stehen halt
da rum ich mich aufgeregt, ey.
Und warten, bis sie selber dran sind. Das passiert im Film leider sehr oft, wo ich mir denke, Leute, ihr habt hier einen Riesenkahn, hau doch erstmal ab. Nee, passiert aber nicht. Alle stehen da glotzen doof, so ungläubig und warten halt, bis sie selber den Arsch aufgerissen kriegen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, und vorher wird aber noch gesagt, ja, die haben 40 Menschen mit einem kleinen Finger umgebracht.
Ja, genau. Also es ist, ja, jedenfalls die Handlungsweise der Charaktere ist halt wirklich ultrastumpf. Und ich dachte mir, okay, du holst dann in der Mitte des Films eine riesen Splatter-Szene raus. Wobei, so viel Splatter hat der Film tatsächlich gar nicht. Also ich würde ihn nicht als Splatter-Film bezeichnen. Es ist halt viel Blut, aber wirklich.
Ja, aber Effekt, es übersteigt eigentlich
Effekte per se, Level. Genau. Ja. Es ist kein Braindead so, ne? Also da passiert jetzt rein effekttechnisch auf der Gore-Ebene, wo man wirklich sagt, Practicals, irgendwie Sachen werden abgerissen, rausgerissen. Es ist überschaubar auf die Laufzeit tatsächlich. Es ist halt einfach sehr viel roter Saft, der überall rumfliegt. Und ja, dann hast du diese riesengroße Blutfontänen-Szene so in der Mitte des Films, aber dann kommt halt auch noch eine Stunde Film. So. Und dann war so hinten raus dann, wo ich sage, okay, du hast jetzt hier dich eben dazu nicht entschieden, dass erstmal alle sich in alle Himmelsrichtungen verstreuen und dann hast du halt diese Hetzjagd durchs Schiff oder so. Nee, der Film in der zweiten Hälfte gehen ihm dann eben die Charaktere aus. Aber zum Glück hat der Film nämlich noch ein weiteres Ass im Ärmel, denn er hat sich gedacht, hey, wenn wir jetzt hier in der Gegenwart keine Körper mehr haben, die wir zermatschen können, dann machen wir das einfach in Rückblenden weiter. Und dann fängt der Film nämlich an, seine eigentliche Lore zu erzählen und zeigt dann einfach noch ein bisschen mehr Gematsche, nämlich einfach irgendwie 40 Jahre oder 50 Jahre früher. Und da muss ich sagen, so im letzten Drittel hinten raus da hat der Film sich für mich ein bisschen verloren, so ein bisschen gezogen hier und da. Also da gab es immer noch Einzelmomente, die Spaß gemacht haben, und die Killermaschinerie wird ja auch doch dann trotzdem natürlich weiter aufrechterhalten bis zum Schluss. Aber sobald er anfängt, dann das große Ganze hinten aufzumachen, fand ich, hat er so ein bisschen verloren. Dann war dann der große Spaß irgendwie auch rum. Dann hast du irgendwie alles schon mal gesehen, was der Film auch wirklich zu bieten hat letztendlich. Und das ist auch ja kein Spoiler. Und der Film endet ja auch quasi mittendrin offen, weil halt ganz klar auf wen in Fahnen steht, wir wollen hier draus irgendwie ein Franchise machen oder whatever. Und dann ist halt vorbei und du bist so, ja, okay. Also irgendwo will ich jetzt gerne schon wissen, wie es weitergeht. Aber deine Narrative war jetzt auch irgendwo ein bisschen ernüchtert. Von daher war ich halt so, also ich hatte, um das mal kurz zu rappen, ich hatte Spaß mit dem Film, gerade auf der Leinwand. Die Party im Kino war auch nicht so wie erwartet, leider. Da war auch Hamburg wieder mal, hat wieder alle sich alle Ehre gemacht und war sehr verhalten. Also da war bei Ready or Not beim FFF im ausverkauften Saal deutlich mehr Stimmung als bei dem jetzt hier. Die alten Gore-Hounds haben jetzt irgendwie hier nicht groß vom Stapel gelassen im Saal. Fand ich ein bisschen schade. Und trotzdem hatte ich eine ganz gute Zeit so, aber ja, war dann auch gerade aufgrund durch der Vorschusslorbeeren, ich wusste durch euch ja auch zur Einordnung, dass das jetzt auch nicht der Riesenwurf ist so, aber was im Netz wieder geschrieben wird so, war ich dann wieder so, ja, nee, also ja, ist unterhaltsam, aber ist jetzt sicherlich der riesengroße Wurf, den man jetzt jedem sofort nach dem Kinogang empfehlen muss. So.
Ja.
Ja, das Alienoid-Syndrom, ne, kann man ja sagen.
No. Den fand ich schon besser.
Nein, aber ich meine, dass der halt auch richtig spät erst irgendwie anfängt, noch was aufzumachen und dann plötzlich vorbei ist.
Ja, aber da war es ja von Anfang an auch angekündigt, immerhin. Also das Fantasy-Filmfest lässt das ja nur immer ganz gern weg, weil da sie jemals die zweiten Teile von irgendwas zeigen, wie The Witch oder Parasite
völlig ausgeschlossen.
Oder so, das ist völlig ausgeschlossen.
Also Parasite
17.2 haben sie gezeigt.
Ja. Parasite 2?
OSS 117.2 haben sie gezeigt.
Ja, okay, gut.
Anderes.
Aber halt wo Sequel in sich, wo die Fortsetzungen in sich abgeschlossen sind, ja.
Ja. Ja, ich meine, ich gehe da halt komplett mit bei André.
Ja, ich auch.
Das ist halt, auf einem Festival ist das, glaube ich, der richtige Film. Und auch schön laut.
Ja, also der Sound ist schon absurd lächerlich fast, aber ist trotzdem macht Spaß und dann kommt auch die Wucht rein, die man vorher vermisst hat. Ja.
Aber ich verstehe halt oder beziehungsweise ich rätsel auch immer noch darüber, wenn du schon so ein Fass aufmachst wie jetzt halt ab der Hälfte des Films, warum du dich dann noch ein bisschen nicht mehr noch austobst so, ja, weil auch Korea hat schon Filme, glaube ich, von Filmen mitbekommen, die ja, wenn sie denn frei drehen, deutlich ja, splattriger unterwegs sind, ne? Ich meine, so ein Braindead und From Dusk Till Dawn, so die waren ja kreativer in ihrer, sag ich mal, Körperteilabtrennungsabteilung.
Definitiv, ja.
Ja, klar. Ja.
Und ja, es ist ein bisschen bedauerlich, weil die haben ja eigentlich relativ viel Wert drauf gelegt, dass diese Blutsuppe da auch möglichst in großer Literzahl fließt und dann auch nicht gerade unheftig aus dem Körper gepresst wird, so. Aber irgendwo,
weiß ich nicht. Ja, wenn ich falsch verstehe, natürlich ist der hart, ne? Also wenn jetzt hier Leute kommen im Netz schreiben, das ist ja gar nicht brutal, halt dein Maul, so. Natürlich ist der brutal, also, sorry. Ja. Ne? Nur weil da nicht irgendwie im Sekundentakt Arm abgerissen werden, so, wie gesagt, da werden Sachen in Hälse gestochen, das sprudelt da raus. Klar, es ist unrealistisch, aber es ist schon brutal, gar keine Frage. Aber ja, ey, auf die Laufzeit gesehen, einem Film, der halt schon das als Aussageschild hat, ja, sie versuchen aber dieser Lore, diesen Rückblicken dann noch irgendwie da was reinzubringen, aber wo ich mir denke, ja, das ist trotzdem natürlich alles super flach. Muss man jetzt nicht glauben, dass da irgendwie noch eine Goethe rausgeholt wird am Ende. Dachte ich mir halt auch so, ja, ey, dann hast du diesen Supersoldaten, der halt übermenschliche Fähigkeiten halt hat und alles weghämmert. Aber ja, genau, in der Kreativität halt haben sie echt gespart, wo ich mir dachte, ey, da gibt's zig Vorbilder, die sich da auf jeden Fall mehr einfallen lassen haben. Und die Effekte, die sie haben, es gibt ja so ein paar, die sind ja auch ordentlich, die sind ja auch saftig und die tun auch weh und alles cool. Aber wenn das dann im ganzen Film irgendwie 3 Stück sind und du hast aber irgendwie 80 Opfer, also wenn das ein Aushängeschild des Films sein soll, bisschen mehr Abwechslung ist doch vielleicht drin, ja.
Absolut.
Man hätte aus dem eigentlich auch schon fast 2 Filme machen können. Und ich glaube.
Ja, aber stattdessen macht man halt.
Ein und quetscht da irgendwie das alles ein bisschen zusammen.
Und quetscht noch so hastig die Fortsetzungsankündigung dran. Ja.
Was?
Ja.
Aber auch das klingt auch wieder alles härter. Nein, also eigentlich muss man es ja dann doch schon irgendwie nochmal honorieren oder feiern, dass ja doch, dass dieser Film überhaupt ins Kino kommt. Ne, ich meine jetzt mal ehrlich.
Ja, das stimmt.
Der sieht ja auch schick aus. Also auf dem Schiff, das ist ein echtes Schiff, auf dem sie da rumdrehen. Die Kamera ist alles schön, auch mit kräftigen Farben so. Und ja, die Sounds, ne? Ich meine, selbst das Plätschern von Blut, und hier plätschert eine Menge Blut, das ist ja auch so omnipräsent auf der Tonspur. Das ist ja alles schon cool. Und dass man sowas halt im Kino erleben darf, war auch nicht selbst oder ist auch nicht unbedingt selbstverständlich gewesen für eine Zeit lang. Vor allem, wenn es ein Film aus Korea ist, ne? Das müssen wir ja auch noch mal hinzufügen.
Naja, auf keinen Fall. Und der ist ja auch wieder an der USK erst gescheitert und so. Also, FSK, die mussten ja wieder ein bisschen kämpfen, was ich verstehen kann. Von daher alles cool. Also klar, dass wir sowas trotzdem kriegen und das sogar uncut und so im Kino, alles nice, wie gesagt, und der macht ja auch Spaß. Aber einfach zur Einordnung wieder, weil ich meine, unsere Hörerschaft ist ja auch im Netz unterwegs wahrscheinlich viel. Halt nicht immer für bare Münze nehmen, was ihr da in euren Facebook-Gruppen lest, ne? Also genau. Wie gesagt, es ist wieder nicht der härteste Film aller Zeiten und es ist auch wieder nicht die absolute Schlachtplatte des Jahrzehnts. So, wie gesagt, ist ein unterhaltsamer, blutiger Film, aber hat auch so echt seine Leerlaufmomente und seine Pacing-Probleme. So.
Ja. Mhm. Und auch was ich würde sagen, er hat so ein bisschen sich verloren in dem, was er halt an Gewalt repräsentieren möchte, ne? Also er ist halt weder The Sadness noch ist er ein Braindead. So. Er ist irgendwo gefangen dazwischen.
Genau. Ich denke bei der Gewalt nicht so mit so abgestoßen, eher wie bei Sadness, weil die auch halt auch diese vulgäre Ekelhaftigkeit hat.
Ja.
Aber es ist kein Brainer, das ist kein Fun-Splatter. Da fliegen jetzt nicht im Sekundentakt wieder Eingeweide rum, die auch sprechen können oder keine Ahnung. Ne? Also da geht er dann wieder nicht zu drüber, zu weit. So. Er ist irgendwo dazwischen und ja, versinkt dann ein bisschen in seinem eigenen Blut so ein bisschen. Das ist halt, ja. Er erstickt sich selbst ein bisschen in seinem eigenen Gematsche. Hat die Scheibenwischer nicht an, um sich selber mal die Augen frei zu spülen. Ja. Ey, wie du sagst halt, ey, das ist halt wieder auch so ein Gemecker für Leute, die jetzt zuhören und den noch nicht oder nicht gesehen haben und denken, ey, das klingt trotzdem nach was für mich, dann guck den auf jeden Fall. Ey, wie gesagt,
ja.
Ist ein Spaß. Das ist unterhaltsam, das ist aber echt nicht halt einfach nicht so den Überhammer erwarten einfach.
Genau. Das ist halt genau. Das sollte halt eine vernünftige und auf den Boden der Tatsachen.
Auf den blutigen Boden der Tatsachen.
Ja, führende, auf den schlittrigen Boden der Tatsachen führende Einschätzung sein hier von uns. So, aber vielleicht haben wir ja auch noch mal eine andere Einschätzung von irgendjemand anderem. Hat jemand einen Schrecken vom Amazon rausgesucht?
Ich habe einen.
Oh, ho, ho.
Oh. Er ist leider auch nicht besonders schwierig, aber das muss ja auch nicht immer sein.
Nein.
Glitschig, giftig, euphorisch. Der Schrecken vom Amazon.
Eins vorab, man kann den Film überhaupt nicht mit dem Original vergleichen. Das Original ist ein echter Horror-Splatter-Film, absoluter Kult. Die Neufassung spielt zwar in derselben Zeit mit den gleichen Figuren, ist aber vom Regisseur völlig abnorm interpretiert. Offenbar wollte der Regie-Fritz ein neues, hochintelligentes Meisterwerk schaffen, hat sich dabei völlig verstrullt. Einzig positiv ist die grandiose schauspielerische Leistung der Hauptdarsteller, die ihre ihnen aufgedrückten Rollen überzeugend spielen. Klammer auf, für die debilen Fantasien eines unfähigen Regisseurs können sie nicht verantwortlich gemacht werden, Klammer zu, und die authentische atmosphärische Kulisse. Anscheinend wollte der Regisseur schocken, insgesamt jedoch verfehlt der Stoff und Handlung meilenweit. Der Zuschauer wird malträtiert. Um es auf den Punkt zu bringen, viele kennen doch von Habe Kerkeling das Lied Der Wolf, das Lamm auf der grünen Wiese hurz. Was will uns der Autor damit sagen? Die Frage bleibt offen. Es bleibt nur die absolute Verwirrung.
Habe ich das richtig verstanden? Das ist ein Sequel.
Nee, Remake.
Remake. Achso, Remake.
Unser Original ist ein echter Horrorsplatter-Film. Mehr Tipps kann ich nicht geben. Absoluter Kult.
Welches Remake hat denn aus dem Horror-Splatter-Film eine Art, also beziehungsweise ein Elevated-Film?
Wie sollen wir das dir zukommen lassen? Sollen wir einfach jetzt frei unsere...
Ja, kannst du mal in WhatsApp reinsliden.
Per Briefeule.
Ja. Ich slide's dir bei WhatsApp rein. Ja. Teenager.
Ja, das ist wieder eine drollige Warnung, dass Teenager WhatsApp benutzen.
Ja. Was wurde denn von Splatter zu Elevated eher gemacht?
Ich sag's jetzt einfach, ist mir egal. Es ist einfach ein Guess.
Mm.
Zu Daniels Antwort sage ich schon mal, lol.
Gut, ich fand die, ne?
Kultsblätter.
Horrorsblätter.
Entschuldigung. Du hast auch gesagt Kult.
Ja, Horrorsblätterfilm, absoluter Kult.
Ja, also Kultsblätter, ja. Kultsblätter Remake.
Und der Regie-Fritz hat sich völlig verstrullt. Strullen kennt ihr doch auch eher für Pinkeln als Synonym, oder?
Okay. Ja. Verstrullen ist gut, ja.
Aber glaubst du, er meint es anders?
Ja, also er hat mir das eher so verstolpert. So
quasi. Ja, oder auch verstrullt einfach so als Wort. Also das finde ich ganz gut. Auch so, dass irgendjemand die ganze Zeit nur so rumpetert oder so. Also halt irgendwie so, wo man schon weiß, was gemeint ist irgendwie.
So eigene Wortkreation.
Jetzt wird ja der Name da diffamiert. Rumpetert.
Das habe ich aus Baywatch Berlin. Die sagen häufiger, dass irgendwie rumgepetert wird.
Ja. Kennen die so viele negative?
Nee, ich glaube, das ist so viele Peter, die. Ist das in irgendeiner Gegend? Warte, ich guck mal, was Google dazu sagt. Während André Hegger auch in sein DVD-Regal guckt, geht's noch. Das ist ja schlimmer als googeln.
Ich brauche Inspiration.
Rumpetern. An etwas ohne Erfolg und sich an einer Sache zu schaffen machen. Zum Beispiel an einem Schloss, das schwierig zu öffnen ist.
Also rumfummeln.
Ja.
Oder
mit dem Stöckchen im Hornissennest rumpetern ist keine beruhigende Idee. Wird hier als Beispiel genannt.
Ja.
Aber ist schon ein sehr wenig verbreitetes Wort.
Ja, vor allem, wie gesagt, es ist doch eigentlich beleidigend gegenüber allen, die Peter heißen, oder?
Ja, naja.
Ja, ist halt wie Kevinismus, ne?
Ja, genau.
Ja.
Also das ist doch der Inbegriff von Kevinismus, oder?
Nee, aber ich weiß nicht, also es ist, glaube ich, auch nicht wegen dem Namen. Es ist ja rumpetern und nicht sich wie ein Peter benehmen. Also ich finde jetzt auch keine anderen Beispiele oder so, aber...
Jetzt verharnst du dich aber.
Aber ja, aber man sagt ja auch nicht irgendwie, oh, es wird was maximiert. Das lässt ja alle Leute, die Max heißen, viel besser dastehen.
Stimmt. Ja, das ist aber ein eigenes Wort.
Ja, rumpetern ist auch ein eigenes Wort.
Fühlst du dich eigentlich persönlich betroffen, wenn jemand von hanebüchenden Storys oder so?
Nee, erzählt? Aber wenn es manchmal falsch geschrieben irgendwo steht, denke ich schon so.
Ich fahre heute über die Serpentinos. Ja. Okay, du hast, glaube ich, auch...
Ach so, sorry, habe ich nicht gesehen.
Ich habe keine Ahnung.
Alter, ihr seid beide richtig Idioten.
Ja,
offensichtlich.
So, also... Warum, also es hat ja immer irgendeine Verbindung, zumindest eine ganz minimale Verbindung.
Habe ich auch gesucht, aber...
Ich habe die nicht gefunden.
Keine Ahnung. Also nicht. Die Verbindung ist Mia Goss.
Ach, Pearl und X oder was?
Surprise? Suspiria?
Ja,
Surprise.
Natürlich, Suspiria.
Ach, Suspiria.
Also wer kennt nicht das Original als Horrorsplatter-Film?
Ja, okay. Ich habe wieder nicht an die Dummheit... Ja. Ich habe wieder nicht an die andere Interpretation von Amazon.
Tja.
Ja, okay.
Oh!
Tja.
Suspiria.
Oh, da krieg ich Gehirnblasen, ey.
Es war tatsächlich einer meiner ersten Gedanken, hab's aber verworfen wegen, ja, ist ja kein Horrorsplitter.
Ja, Horrorsplitter jetzt mal bitte.
Ich hab mich wieder nicht in die Rezensenten reinversetzt, habe ich mich wieder.
Ja, doch, hab ich schon.
Tja.
Jetzt sag mal bitte, was hast du gesagt, André?
Ich hab das Dawn of the Dead Remake gesagt.
Ich auch!
Tja. Zwei dumme Eingedanke.
Ja. Ich war erst so bei Evil Dead. Ja, nee, der splittert ja auch. Ja,
da habe ich auch gehofft, dass ihr da drauf...
Dann Hills Have Eyes. Ja, der splittert aber auch.
Deswegen
ja, eben! Ist mir eingefallen.
Ja, ich hatte ein bisschen Angst, dass dieses die Neufassung spielt in derselben Zeit mit den gleichen Figuren, dass das zu sehr irgendwie auf Suspiria hinleitet.
Ja, okay.
Ah, ja, das ist mir in dem ganzen Fuß leider nicht mehr wirklich hängen geblieben.
Also ich habe auch zwei Sätze rausgenommen, aber es geht hier mehr um den Spaß.
Ja, klar, das mache ich ja auch. Das mache ich ja auch meistens, ja.
Gut, cool. Ah. Dann gehe ich ja doch noch befriedigt aus dieser Ausgabe.
Weil wir uns wieso? So was war denn unbefriedigend?
Ich weiß nicht, ich habe auch gerade überlegt. Ich wollte nur einfach was sagen.
Die 85 Minuten davor.
Ja. Ich wollte so in die Abmoderation langsam überleiten.
Ja, gut. Du willst ins Kino?
Ja.
Was soll ich
denn ins Kino?
Ja, was ist denn? Was
soll ich kann es nicht aussprechen. Da, dreimal darf man raten, aus welchem Land es wohl ist.
Thailand.
Ja. Dem Aserbaidschan?
Ja. Atamar Pamphlet. So ein indischer Kinderfilm, der aber auf der Berlinale läuft. Und wo es angeblich während der Pressevorführung Standing Ovation gab.
Während?
Also nach. Während. Nach. Ja, okay. Während wäre ganz schön krass.
Dreimal während des Films.
Ja, dreimal während des Films. Als aber Angela Merkel erwähnt wird.
Aber das wäre ja auf jeden Fall dann schon mal ein sehr, wie soll man sagen, neugierig machender Aspekt.
Ja, ja. Also ich bin guter Dinge. Alles sah sehr liebenswert aus.
Gut. Wir sind auch guter Dinge und entlassen euch.
Wir sehen auch liebenswert aus.
Ja, eben.
Wir schicken euch jetzt wieder von Bord und hoffen trotzdem, dass ihr ein Abo dalasst oder uns auf den sozialen Medien irgendwo abonniert.
Sonst müssen wir euch gerne auch Kiel holen.
Genau, sonst müssen wir euch Kiel holen. Vor allem, wenn ihr vergesst, eine Bewertung bei den Podcast-Plattformen dazulassen, die ihr vielleicht benutzt. Nein, natürlich nicht. Wir hängen euch nur am Halbmast auf. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch noch eine angenehme Kreuzfahrt in die Woche. Genießt die Sonnenstrahlen oder eben ein paar schöne Filme. Und ich hoffe, wir hören uns auch bei der nächsten Bootstour hier, die hoffentlich auch wieder schön blutig
ist. Die hoffentlich nicht auch in Synonymen ertrinkt.
Ja, jetzt muss ich es einmal anbietet, ne? Ja, also, Schiff ahoi und macht's gut. Ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Und immer eine Handvoll Wasser unterm Kiel.
Tschüss. Tschüss.
Möp, möp. Was hat ein Autoscooter jetzt damit zu tun?
Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.